Icon Error hat getwittert. EA thinks cutting Dragon Age The Wailguard's live service components was a mistake. Ja, genau. Das war das Problem. Die fehlenden Live-Service-Elemente, der fehlende Battle Pass, die fehlenden DLCs, das war das, was schlussendlich für den Misserfolg bei Dragon Age The Wailguard gesorgt hat. Was sagt ihr denn dazu?
Beweis dafür, dass diese Manager- oder Führungspositionen einfach in einer ganz anderen Welt unterwegs sind.
Das ist wirklich eine absurde Aussage, oder? Ja. Niemand, nicht ein Gamer hat sich diesbezüglich beschwert. Und EA so, das ist es.
Ich frage mich halt wirklich, in was für Sphären sie unterwegs sind, dass das tatsächlich ein Argument sein könnte. Also es war, also ausführend ging es auch so um das Thema, ja, fehlende Bindung zu der Welt, fehlende Bindung zu anderen, zu den Charakteren. Das sind Argumente, die kannst du nur schaffen, indem du einfach eine gute Welt schreibst und eine gute Story schreibst. Das ist scheinbar nicht so geglückt, oder zumindest hast du nicht genug Anreiz geboten, dass die Leute sagen, ey, das kaufe ich jetzt einfach mal. Sondern die Leute waren eher distanziert, wussten nicht, was da auf sie zukommt, und haben dann letztendlich entweder gesagt, probiere ich aus oder nicht. Das haben sie schon im Vorfeld verkackt. Falsches Marketing, schon kontrovers davor. Trailer war schon miserabel. Ja. Genau, hast auch recht.
Da sind wir wirklich das beste Beispiel. Guckt euch unsere E3 Live-Reaktion an. Matthias und ich haben, glaube ich, den Xbox-Event gestreamt. Und wir saßen da und gesagt, hä, ist das ein Hero-Shooter? Was soll richtig. Das? Wir waren wirklich perplex bezüglich das, was damals EA uns vor aufgetischt hat. Da fing es ja eigentlich schon an. Ne? Da ging das ja eigentlich schon los mit dem PR-Desaster. Und ja, es ist, alles zieht sich so durch. Es ist für jeden, der sich so einmal objektiv draufgeschaut, wir haben ja auch gleich gesagt, Leute, das wird nichts. So wird das nichts. Wir haben recht behalten. Wie so oft übrigens hier im Podcast. Also, wir haben zwar keine Ahnung, aber meistens liegen wir richtig.
Ich finde es einfach immer nur witzig, dass diese, also, ich weiß nicht, dass solche, ich fühle mich manchmal wie so eine Saturday Night Live Sketch, dass solche Aussagen getroffen werden. Das ist wirklich so, kann ja nicht euer Ernst sein, so eine Art. Denn, darauf kommen wir auch nochmal vielleicht in der Folge, es gibt Beispiele, Gegenbeispiele, die zeigen, mit einem richtig reinrassigen Singleplayer-Rollenspiel kannst du die Massen auch begeistern, viel mehr als Dragon Age. Und das war einfach nicht die Live-Service-Komponente, die gefehlt hat, sondern ja, einfach eine gewisse Vision. Und das hat dem Spiel richtig gefehlt. Ich finde immer noch, ich habe es nicht gespielt, muss ich sagen, aber von dem, was ich gesehen habe, fehlt dem Spiel einfach so ein gewisses Herz. Und das kannst du mit Live-Service nicht aufwiegen.
Die haben sich einfach viel zu weit vom Original-Stil, vom Original-Universum, von der Original-Materie entfernt. Und je weiter du dich entfernst, und umso mehr Hardcore-Fans und Serien-Fans verlierst du. Und dann brauchen die sich gar nicht wundern, dass da jetzt die Verkaufszahlen herumgekommen sind.
Dragon Age ist falsch abgebogen. Absolut. Ich erzähle das hier seit zwei Jahren. Das, was Baldur's Gate 3 geworden ist, das hätte Dragon Age 4 oder beziehungsweise 5 sein müssen, wo es eigentlich herkommt, wenn man bedenkt, weil Baldur's Gate 3, Dragon Age war ja, Origins war ein spiritueller Nachfolger von den Baldur's Gate Spielen aus den Anfang der 2000ern, vom gleichen Entwicklerstudio quasi, und dass man das nicht kapiert hat, wo es man hätte hingehen müssen, hat man sich vollkommen verrannt, sowohl im Ton als auch im Gameplay-System,
blöd. Aber das scheint nur nicht, jetzt mal ehrlich, was wäre denn, wenn jetzt EA diesen Gedanken weiterträgt und die sagen, hey, ne, wir haben analysiert, unsere Analysten sagen, da haben Live-Service-Inhalte gefehlt, um das Spiel zum Erfolg zu führen. Also ballern wir Mass Effect voll damit.
Ja, eben. Habe ich jetzt auch natürlich in Konsequenz daraus gedacht.
Also, die Frage ist, was heißt das in dem Sinne, Live-Service-Elemente, finde ich, für so ein Spiel? Heißt es wie bei Assassin's Creed, dass irgendwie halt schon 3-4 Story-DLCs bereitstehen, die man nach und nach kaufen kann? Ist das Live-Service? Oder halt wie Mass Effect 3 halt auch schon war, was hatte ja einen relativ beliebten Multiplayer-Add-on? Also der war ja so angetaggt, das war ja auch so ein bisschen, ne? Das haben viele Leute, also was heißt viele, aber das war, hat niemanden gestört, es haben Leute gespielt und es hat in keinster Weise irgendwie die Singleplayer-Komponente beeinflusst. Machst du da sowas wieder dazu? oder wie, keine Ahnung, was würde solang das bedeuten?
Solange das nicht so ein Loot-Fest wird wie bei Star Wars Battlefront 2 von EA, glaube ich,
das ist ja aber ein richtiger, reden. Das ist ja nochmal ganz anderes strukturell. Das ist ja wirklich ein kompetitiver Multiplayer-Shooter gewesen. Ja, eher sowas Richtung Anthem, ne? Sollte übrigens ja auch The Vanguard werden, sowas in der Art, ne?
Daran merkst du einfach diese, ich verstehe einfach diese Firmenstruktur nicht, die sich da, also wie ein Fähnchen im Wind, die immer sich immer dahin wiegt, wo es gerade was zu holen Kohle gibt oder wo sie vermeintlich was holen können. Ah, alles muss auf Live-Service, wir gehen zu Anthem, ah, scheitern. Ja, ja. Ah, guck mal hier, Jedi Fallen Order hat sich relativ gut verkauft, wir gehen jetzt komplett Singleplayer. Ah, ging jetzt auch nicht und dann gehen sie wieder rüber. Also die wissen, die haben überhaupt keine Identität mehr, ganz ehrlich.
Das Problem ist einfach, dass du in der heutigen AAA-Szene, in der heutigen Videospielindustrie, wo eine Produktion, eine Spieleproduktion zwischen, ich sag mal, 4 bis 8 Jahre dauert, du einfach keinen Trends mehr hinterherrennen solltest, weil Trends halt nur temporär sind. Und in 8 Jahren kann so viel passieren, dass ein Trend, der heutzutage Trend ist, in 8 Jahren halt so 180 Grad der Gegentrend ist, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ne? Es ändert sich einfach viel zu schnell. Dementsprechend mach einfach Folge einer Vision, deiner Vision und bereite den Spielern ein gutes Erlebnis, dann wirst du Erfolg haben. Aber jetzt immer irgendwelchen Trends hinterherrennen, das hat vielleicht vor 10 Jahren geklappt, wo du so einen Durchlauf hattest von 2 Jahren pro Game, wo du alle 2 Jahre ein Game raushauen konntest. Aber heutzutage ist das bei der Länge, bei der Produktionsaufwand, das ist das Schwachsinn, ja, in meinen Augen.
Da hätten wir jetzt eigentlich gerade noch eine kleine Side-News, die vielleicht nicht mehr, gar nicht mehr so viele Leute interessiert, aber bei Warner Brothers entstand eigentlich seit einiger Zeit ein Wonder Woman-Spiel. Das wurde ja mal angeteasert vor ein paar Jahren und davon hat man nichts gehört. Und jetzt zeigt sich auch so, glaube ich, woran das liegt. Ich glaube, das gab einen Bloomberg-Artikel von Jason Schreier wieder, der recherchiert hat, dass es bei Warner Brothers so einiges gerade so sich tut. Unter anderem auch eben dieses Projekt um Wonder Woman, das sich jetzt, das scheinbar in so einer Development Hell befunden hat und jetzt 2024 rebootet wurde. Also die Entwicklung wurde rebootet. Das heißt, bis wir davon überhaupt noch was sehen können, dauert noch sehr lange. Und was ist die Konsequenz daraus, Jansel?
Dass wir wahrscheinlich, genau wie eben schon beschrieben, einem Trend hinterherlaufen, der dann nicht mehr aktuell ist. Sprich, Superhelden ist ja jetzt gefühlt schon, wen interessiert Superhelden? Und Wonder Woman, wann war der letzte Film, ist auch schon wieder 3 Jahre her. Mhm. Ich weiß nicht, ob da irgendwas geplant ist. Sind die nicht wieder am Rebooten im DCU?
Ja.
Du wirst ja auch eine ganz, ganz andere Struktur, also das wird ja überhaupt nicht mehr narrativ zusammenpassen mit dem Movie-Universum. Was total schade ist, weil Monolith, also die Entwickler hinter dem Spiel, das sind ja super talentierte Leute, die haben No One Lives Forever gemacht, Condemned, oh, das dürfen wir nicht sagen, die Schatten von Mittelerde Spiele, ne, 4, mhm, also eigentlich total kompetente Entwickler, aber ja, sollen wir denn was raushauen, was denn eintritt? Glaubt ihr, das wird ein Erfolg?
Wonder Woman ist ja so eine Sache. Ich glaube, das Spiel, nee, anders, das Universum hätte Potenzial, denn wir haben bisher kein anderes gutes Wonder Woman Spiel bekommen. Also ich kenne keins. Die war ja immer nur irgendwie dabei bei Justice League oder es war ja immer nur ein Teil von etwas. So, Monolith, ja, gehe ich mit. Das war mal ein gutes Studio. Wir wissen alle, dass sich Studien oder Studios ja immer verändern. Viele gehen, neue kommen, dann kommen irgendwelche neuen Leaderships. Studios werden kaputt gemanagt und so weiter. Ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer, wie Monolith Soft aktuell intern aussieht. Die Spiele, die sie gemacht haben, waren alle geil. Aber jetzt mal ehrlich, wann war das letzte Monolith-Spiel? Ich habe keine Ahnung. Es ist Jahre her.
War das Mordors Schatten? Also
kann das sein, dass es Mordor, war das wirklich Mordors Schatten? Das war.
Ja, und wie alt ist das schon?
2017. Ja, schon fast 10 Jahre.
Ja, ne? Ja. So, das heißt, wenn die aber jetzt das Ding rebootet haben, was haben die denn bis dahin gemacht?
Ja, nur das.
Ja, eben. Das heißt aber dann für mich, dass das Studio, was wir so als geiles Studio kennen, gar nicht so geil war, sonst hätten sie es nicht rebooten müssen.
Ja.
Also schwierig. Ich glaube, da ist Potenzial hinter und vielleicht, je nachdem, wenn das Spiel irgendwann mal fertig ist, sind vielleicht auch Superheldenfilme wieder im Kommen.
Ja, aber das könnte ein Vorteil sein. Bis das fertig ist, dann ist es gerade wieder in, das stimmt. Ja, muss ja ganz ehrlich sagen, also es gibt ein Wonder Woman Spiel selbst, wo man so denkt, was Wonder Woman kann und so, eigentlich dann total geil. Also Videospieliger kannst du das ja eigentlich gar nicht machen. Das ist eine super Prämisse.
Was kann die denn?
Spiel.
Ganz genau.
Jetzt mal so ganz ernst gefragt, was kann die? Die hat einen unsichtbaren
Jet, die hat ein Schild, eine Peitsche oder so, ne, ist super stark.
Ja, die hat halt diese Peitsche, die Leute fesselt und dann die Wahrheit sagen können. Das kann ich nur aus dem Filmen, ne?
Also ich bin jetzt nicht im Wonder Woman-Universum drin, aber hat hier nicht irgendwas mit Valkyren zu tun? Das wäre doch so rein mythologisch auch ziemlich geil, wenn man das auch so aufzieht in der Art.
Da kann man schon was daraus machen, vor allem wie du schon sagst. Es wurde in Videospielform auch noch nicht gebaut. Ne, Spider-Man gibt es alle 5 Jahre Neues im Universum gefühlt. Aber das war halt noch gar nicht da.
Also wenn ich drüber nachdenke, du hast als die Batman Arkham, also als Batman Arkham Asylum erschienen, meine ich mich noch zu erinnern,
2007 gab es, war das,
so in einem Dreh, meine ich mich zu erinnern, dass zu dem Zeitpunkt, da waren schon die Nolan-Filme am Laufen, ich weiß nicht mehr genau, aber Batman war zwar so leicht, war im Hype, aber das Spiel kam ja unabhängig von irgendeinem Film und hat einfach mal gezeigt, wie es geht, und dann haben ja da sowieso, war ja dann ein Superhelden-Spiel im Hype. Ja. Wieso kann das nicht nochmal passieren? Ne? Wieso kann ist so ein geiles Studio dieses Franchise nehmen und einfach ein richtig hammergeiles Game machen, unabhängig von irgendwelchen DC-Reboots und solche Scheiße. Ne? Einfach ein geiles Spiel, das für sich steht und wo dann wieder etwas, weiß ich, wo Leute wieder Bock haben auf Superhelden-Spiele. Darauf hätte
und sowas gab es ja auch neben Batman. Ne? Es gab ja das Captain America-Spiel, was ja auch richtig gut sein
soll. Das war gut, das war gut.
Aber das war ein Lizenzspiel, oder? Das war ein reines Lizenzspiel. Das war ja schon richtig reines Lizenzspiel, oder?
Das war ein Lizenzspiel. Ja. Ne, aber es hat Spaß gemacht. Es hat total Spaß gemacht, mit dem Schild herumzuhacken und zu kämpfen. Es war ein gutes Game. Es hat auch, glaube ich, einen prominenten Entwickler. Ich meine, High Moon Studios oder so war das.
Kann sein.
Keine Unbekannten auf jeden Fall. War ein
oder gutes Deadpool. Spiel. Deadpool war auch geil.
War auch ganz nett. War also ähnlich von der Qualität her.
Ja, genau.
Apropos aber Superhelden-Spiele und auch Warner Brothers. Habt ihr gehört, dass ein neues Arkham-Spiel von Rocksteady gegreenlightet wurde und was wohl auch jetzt in Entwicklung ist, vielleicht auch schon ein wenig länger ist, Suicide Squad ist ja auch schon wieder ein, 2 Jahre her oder so. Hoffentlich können sie endlich wieder an alte Erfolge anknüpfen, weil, wie wir gerade eben schon angedeutet haben, Arkham Asylum, das war wirklich eine 10 von 10. Und die anderen Spiele waren auch nicht viel schlechter, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, absolut.
Das war traumhaft geile Games.
Dabei haben sie, glaube ich,
das VR-Spiel noch spielen.
Das VR-Spiel soll auch sehr, sehr gut sein, aber dabei haben sie ja sogar, glaube ich, ich weiß nicht, ne, das waren die Entwickler von dem Gotham Knights-Spiel. Die wollten ein Gotham Knights 1.5 haben sie gepitcht, wurde aber abgelehnt. das ist irgendwie gut, glaube ich. Das wäre jetzt, glaube ich, blöd, wenn nochmal ein Gotham Knights hätte wahrscheinlich dann nochmal ordentlich reingekackt. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass Rocksteady hat jahrelang einfach sich komplett verpulvert, weißt du so, diese Jahre sind verschenkt für Suicide Squad und jetzt gehen sie zurück, weil sie sagen, ich gehe jetzt dahin, wo meine Stärken liegen oder, ne, so, ich habe so den gleichen Eindruck, ich äußere einfach mal meinen Gedanken, ne, Life is Strange wurde von Dontnod gemacht, so, seit diesem ersten Season, die meisterhaft war, laufen sie diesem Erfolg hinterher, also weder Teil 2 noch True Colors noch Double Exposure heißt das, das Neue?
Das Neue.
Das ist ja auch jetzt von
Deckner. Hat das irgendjemand gespielt eigentlich? Das ist ja sowas von untergegangen, ne?
Komplett.
Keine Ahnung.
Und der Punkt ist,
auf Twitter?
Genau, und der Punkt dabei ist, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr Dontnod, das ist ja Deckner. Die haben ja quasi so geswitcht. Mhm. Und das Ding ist, ich habe so den Eindruck, bei Square Enix denkt man sich so, oh Mist, bei True Colors, wir gehen wieder zurück zu so einer idyllischen Kleinstadt. Das wollen die Leute. Ja, okay, war nicht mehr so ein Erfolg wie im ersten Teil. Aber vielleicht wollen sie Max Caulfield wieder zurückhaben, weil das war ja so ein beliebter Charakter. Und jetzt haben sie Max Caulfield zurückgeholt. Und auch da, das gleiche Schicksal. Es ist einfach schon, das war ein One-Shot. Aber das Ding kannst du nicht einfach reproduzieren die ganze Zeit. So dieses Gefühl, diese Alternative-Rock-Musik und du läufst so durch so eine Gasse und so. Weiß nicht.
Gleichzeitig, aber wir kritisieren auch immer mal anderes, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, weil wir immer sagen, so bei Assassin's Creed fehlt dann zum Beispiel so ein Ezio, der einen durch die Reihe trägt. Andersrum jetzt bei Life is Strange gibt es halt jetzt Max, die ja in 3 oder 4 Teilen mitspielt. die das quasi repräsentiert und trotzdem funktioniert es auch nicht für uns. Also
ich habe es noch nicht gespielt, so, ne? Ich muss dazu sagen.
Ich auch nicht, muss ich auch sagen.
Aber wie du schon sagtest, es ist so komplett in Vergessenheit geraten, sodass ich gar nicht mehr darüber nachgedacht habe.
Ja, ganz, also ist in keiner Top-10-Liste des Jahres ist irgendwie aufgetaucht, nix gefühlt, ne? Niemand hat drüber, ich weiß nicht mal, die Reviews, war das gut bewertet?
Weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich total so leid.
Ich mag ja eigentlich auch Life is Strange.
Ja. Ich habe nur so den ersten gespielt damals und dann war ich raus.
Der war aus der Reihe. Wirklich großartig, ne?
Der war wirklich toll. Ja. Danach hatten
wir. Ich wollte auch noch sagen, achso, ist ja jetzt der Gedanke zu Ende.
Ich bin schon durch.
Bevor du dein das Thema wechselst, wollte ich nämlich noch sagen, es gab da auch noch ein Iron Man Spiel und ein Black Panther Spiel von EA, oder? Wo wir jetzt bei den Superhelden Games sind. War da nicht auch was noch in Produktion? Also zumindest ein Black Panther Spiel von EA.
Das weiß ich
nicht. Erinnere ich mich auch nicht mehr dran.
Da EA.
Ich weiß nur, das Wolverine Spiel
ist. Iron Man weckt bei mir schlechte Gefühle, weil die Sega Spiele waren eine Vollkatastrophe damals.
Ja, auf richtig, der Xbox Iron und der Man, PS2.
Stimmt. Aber,
Stimmt, das wurde jetzt dann auch nochmal angeteasert und halt das Wolverine-Spiel von Insomniac.
Ja, gut, von Insomniac. Ne? Cliffhanger Games entwickelt das bei EA, sehe ich hier gerade. Das ist auf jeden Fall offiziell hier und die machen ein Black Panther Game. Aber Cliffhanger Games kenne ich nicht. Wurden wahrscheinlich auch dafür gegründet oder so?
Weiß ich jetzt leider auch nicht.
Könnte sicherlich auch gut passen, also weil alle Superhelden eignen sich ja eigentlich als Videospielhelden, muss man ja ganz ehrlich sagen, ne?
Ja. Obwohl, Frage in die Runde, welchen Superhelden wollt ihr gerne mal in einem richtig geilen Spiel sehen? Also wo ihr sagt, so seine Fähigkeiten, so die würde ich gerne mal in so einem richtig guten, angepassten Spiel erleben. Andi.
Ich bin gar nicht so der riesen Superhelden-Fan und kenne auch nur so die Mainstreamigen, deshalb ist das eine relativ schwierige Frage, aber ich glaube, klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich glaube, aus Aquaman könnte man ein cooles Spiel machen.
Aber nicht das für die Xbox, das war wirklich katastrophal.
Na, das habe ich vor ein paar Tagen noch gespielt für den
GameCube. Das habe ich auch mal gespielt, das ist wirklich die Graupe des Lebens. Also.
Das ist quasi Superman 64 in Aquaman-Format. Ja. Nee, aber also, ich glaube schon, wenn du so eine richtig geile Open World baust, wo du so durchschwimmen kannst, wieso nicht? Außerdem haben ja die beiden Jason Momoa-Spiele Filme gezeigt, dass da ja schon durchaus Potenzial dran ist.
Ja. Also ich könnte mir, was ich cool finden würde, weil ich die auch so ein bisschen Guilty Pleasure dafür habe, sind die Blade Games auf der PS1 und PS2.
Gespielt.
Fand ich damals relativ cool, waren relativ brutal, sind ein bisschen janky, ne, aus der damaligen Zeit halt so, aber sowas halt heutzutage in einem modernen Game Design, Vampire schnetzeln mit einem fetten Katana und Maschinengewehr,
du hast das eigentlich könnte recht,
funktionieren.
Ne? Das Blade habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ich glaube, der hat richtige paar coole Fähigkeiten, irgendwie so Vampir-Kram.
Ja, mit seinem, wie heißt das, was er da schmeißt, Batarang quasi und so, den konntest du dann da auf die ganzen Gegner anlocken und er hat den ganzen Körper abgehackt und so, das war schon.
Wenn man dann so ein paar Moves von Ninja Gaiden sich abguckt, dann
zum Beispiel, ne?
Also, könnte das geil werden.
Man muss auch ganz ehrlich sagen, ihr kennt sicherlich auch noch alle das Wolverine-Spiel auf der 360 PS3-Ära, Origins.
Mega.
Das war so krass uncut. Das hat so reingeschnetzelt und Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob Insomniac den Weg gehen wird mit dem neuen Game oder ob das eher so story-driven à la Logan wird, was auch cool wäre. Aber so ein bisschen, also mich interessiert auf jeden Fall so ein Wolverine-Game schon, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich.
Mal schauen.
Ich muss sagen, was. Klingt jetzt stumpf, aber so ein Hulk-Game, das fände ich schon irgendwie sehr, sehr witzig. Also es muss nicht.
Hulk ist doch so viele.
Ja, aber es muss sich halt.
Und auch ein paar gute, ne?
Ja, auch mal gute, ne?
Ja, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, nur eins Ultimate gespielt. Ultimate
Destruction ist richtig geil.
Ja, aber das sieht man ja. Das ist ja scheinbar, du brauchst ja gar nicht viel machen. Das ist ein gutes, spaßiges Spiel. Aber stell dir mal vor, du machst so ein modernes Ding. Vielleicht doch ein bisschen mit Bruce Banner-Style, dass der sich immer, dass er so eine Wutanzeige hat und dann, wenn er dann so, manchmal musst du entscheiden, ob du dann dich verwandeln willst oder nicht, weil es gibt Konsequenzen oder was auch immer. Das fände ich irgendwie interessant, weiß nicht. Und das macht bestimmt sicherlich richtig Spaß, alles zu zerstören.
Ja. Ich könnte mir auch, wie gesagt, so ein gutes nahkampflastiges, Beat'em-up-fokussiertes Captain America-Spiel nochmal vorstellen. Also, was es ja schon im Grunde gibt, aber da gab es ja auch bei Avengers, konnte man das ja auch spielen, bei Marvel's Avengers, da war er ja auch dabei. Und das, wenn man da ein geiles Free-Flow-Kampfsystem kreiert, wo man das Schild so die ganze Zeit aktiv einsetzt und schmeißen kann und so. Und das kann man ja auch cool für Rätsellösungen nutzen. Ey, finde ich das eigentlich auch ganz geil. Also man kann so viel machen mit Superhelden. Ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Ein Stealth-Action-Spiel mit Black Widow.
Vielleicht auch das, ne?
Fände
das
ich jetzt auch nicht.
Superheldenkraft. Hat die überhaupt irgendwas an Superheldenkraft?
Die ist einfach nur mega krass.
Oder ist sie einfach nur da?
Und
sie ist
einfach nur mega krass. Johansson.
Ja. Von daher. Ja, zum Beispiel Hawkeye zum Beispiel, der kann ja, der ist ja ein absolut Ballern. Wahnsinniger Bogenschütze.
Schütze.
Ja. Ist übrigens die beste für mich Marvel-Serie, die es gab. Ich fand Hawkeye so gut, die Serie. Auf Disney Plus kann ich empfehlen. Gut, ja. Ja, aber da, man sieht, da gibt es echt jede Menge zu holen eigentlich. Ne?
Und wenn ein Entwickler zuhört und irgendwas haben will, wir pitchen auch gerne unsere Ideen. einfach eine Mail schreiben.
Einfach eine Mail, wir machen das fertig. Ja. Was noch so passiert in der Welt der Videospiele? Hat jemand noch
oder
was?
In der Welt des Mittelalters?
Nee, ja, entweder in der Welt des Mittelalters oder des digitalen Zeitalters, das man nicht erreichen konnte. Worüber wollen wir reden?
Reden wir doch erstmal über das, wo sich gefühlt die halbe Welt aufgeregt hat. Und ich hab erst mit den Schultern gezuckt, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Das PlayStation
Network. Einfach deine CDs reingesteckt.
PlayStation Network war down. Und das auch nur für... Ich dachte, guck mal, das Ding ist, das hatten wir ja schon mal. Ne, dass das PlayStation Network down war für eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie lange war das damals, 2011 rum, war PlayStation Network für längere, ich glaube sogar für einen Monat oder so down, oder habe ich jetzt da falsche...
Das war die Zeit, wo die Kreditkartendaten gestohlen wurden.
Ganz genau.
Naja, so, das 24 war ja, Tage oder so.
Wo sie sich verbeugt haben, um Entschuldigung zu bitten, die Sony-Chefs, kann ich mich ganz genau daran erinnern. Du hast dann noch ein paar Spiele gratis bekommen und so, da haben sich Leute wieder aufgeregt, das ist zu wenig, halt erstmal du dein Maul. So, und das ist ungefähr... ähnlich passiert, aber für 24 Stunden. Und ich hatte das Gefühl, fuck, die Gaming-Welt explodiert gerade, weil PlayStation down ist. Ich meine, ich will jetzt hier nicht jemanden an den Karren fahren, aber come on, es war ein Tag. Die Leute sind amok gelaufen, weil keiner mehr was zocken konnte. Außer natürlich die Elite.
Die physische Elite, die konnte weiterzocken. Aber auch, wieder. Also wir haben ja ein Spiel bekommen, wir haben einen Code für ein Spiel bekommen, wo wir gleich noch drüber reden. Das hatte ich vorher runtergeladen und das konnte ich auch einfach ganz normal spielen, digital. Es war überhaupt kein Problem.
Ja, ich auch.
Was ich übrigens interessant fand, ein Fun Fact, das wurde ja berichtet, dass halt, wie gesagt, das Netzwerk down war und da hat irgendjemand bei Twitter geschrieben, oder ich weiß nicht wer, dass 3-4% des globalen Traffics insgesamt allem ist das PlayStation Network. Das muss man sich mal vorstellen.
Okay, das ist krass.
Und das ist halt weg gewesen. 3-4% des kompletten, und gut, du hast natürlich auch immer viele Games, die runtergeladen werden und so, ne? Das sind ja große Gigabyte-Sachen. Aber das ist schon crazy, ne?
Ja, klar, eigentlich. Finde ich schon.
Ja.
Was habt ihr in der Zeit,
Ich hatte Hausaufgaben. Ich sollte Deadly Premonition spielen, ne? Und Deadly Premonition habe ich sowohl für die Xbox 360 und für die PS3 da. Und das ist ja so ein bisschen, ja, was ist die beste Version? Eigentlich ja die Switch-Version, habe ich gehört, das Remake. Ich habe jetzt aber ich hatte keinen Bock, jetzt 30€ oder noch mehr auszugeben, um mir das nochmal zu kaufen. Dementsprechend war die Wahl bei mir zwischen 360-Version oder PS3-Version. Und bei der 360 hieß es, die ist wohl stabiler, aber hat halt Tank-Controls und da fehlt ein bisschen Content, weil in PS3-Version ist halt der Director's Cut mit freiem Movement. Dafür ist die Framerate halt nicht so dolle. dann sagte ich, ja, okay, zockst du halt die PS3-Version. Und dann hole ich die PS3-Version aus meinem Regal und sehe dann, das Spiel ist ja noch verschweißt. Das liegt da irgendwie seit 10 Jahren im Regal. Und immer wenn ich dann so sehe, fuck, ey, ein verschweißtes Spiel, was so alt ist, traue ich mich irgendwie nicht aufzumachen. Gibt's das da auch digital? Und dann gucke ich und dann gibt es bei PS Plus tatsächlich Deadly Premonition zum Streamen. Also ich habe das Spiel gestreamt über PlayStation Plus. Und dann kam der fucking Outage und ich habe jetzt zum ersten Mal das allererste Mal, dass ich mich mal auf diese scheiß digitale Sache einlasse. Und dann kann ich nicht zocken. Ich konnte das 2 Tage nicht zocken quasi. Ich dachte, was ist das bitte für ein Scheiß, ne? Wie ich das Spiel finde, übrigens können wir nachher nochmal drüber reden, falls wir dazu kommen, in was ich gezockt habe. Aber ja, das war mein Fiasko. Also ich war auch wirklich selbst mal betroffen diesmal.
Naja. Ich habe von dem Downfall gar nichts mitbekommen. Ich habe mein PlayStation 2 Video veröffentlicht am Samstagabend und dann schrieb nur einer auf Twitter, das Video kommt zu einem perfekten Zeitpunkt, jetzt können wir alle reingucken, denn PlayStation ist ja down. Und da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass da was nicht geht.
Es war einfach der perfekte Move, PR-Move wieder mal, während die neuen modernen Konsolen nicht funktionieren, hat Andi natürlich für euch den wunderbaren nostalgischen Rückblick.
Abgesprochen.
Abgehabt, der hat es verursacht, der hat sich da reingelegt.
Der Vinci Resolve hat sie auch, hat sie aber extra für dich schon mal ein bisschen ein paar Tage nach vorne gedrückt. Nee, aber das war ein bisschen, ich habe mir auch die ganze Zeit gefragt, also ich weiß nicht, ich habe mich schon gefragt, so okay, das ist jetzt doch jetzt nicht der Weltuntergang. Das Einzige, was man sagen muss, ist halt, dass PlayStation selbst zu den ganzen Thema nichts geäußert hat. So, hey, wir sind gerade dabei, das zu bearbeiten. Gar nichts. Irgendwann mal war das dann wieder da und dann haben sie sich nur gesagt, es geht wieder, so eine Art. Das war ein bisschen, vielleicht ein bisschen komisch. Selbst Snoop Dogg hat sich aufgeregt, dass PSN down ist. Also,
oh Gott, das ist ja schon...
Und wenn, selbst wenn Snoop Doggy Dogg das sagt, dann ist vorbei. Naja.
Ja. Aber vom digitalen Zeitalter zurück ins Mittelalter oder was?
Im alten Böhmen gab es kein PlayStation.
In alten Böhmen gab es
kein PlayStation. Da war die Welt eine andere, eine viel schönere.
Da war die Welt eine andere.
Weiß ich nicht. Nee, wir können ja erzählen, wir hatten, also ihr habt es vielleicht mitbekommen, es kam ein neuer Release im Februar, der von einigen heiß erwartet worden ist. Und zwar war das Kingdom Come Deliverance 2, welches sich, um nochmal ein paar Randinfos zu geben, nach einem Tag über 1 Million Mal verkauft hat, was jetzt übers erste Wochenende 250.000 Spieler auf Steam verzeichnen konnte. Also das scheint, ich glaube, das viert meistgespielte Spiel an einem gewissen Zeitpunkt auf Steam. Das ist ein richtig guter Wert. Also zeigt, das Ding ist sehr beliebt, hat hohe Wertungen, ich glaube, hohe 80er-Wertungen im Metacritic. Und weil wir so nette Partner von Playon haben, haben wir drei auch netterweise einen Code zugeschickt bekommen, um darüber ein bisschen zu reden zu können. Und falls ihr sagt, ich würde gerne eher was zu Kingdom Come Deliverance 1 hören, auch das haben wir aufgenommen, und zwar in einer wunderschönen Bonusfolge auf Patreon, exklusiv. Wenn ihr Bock drauf habt, dann geht mal auf den Patreon-Link, denn da gibt's die Bonusfolge zu Kingdom Come 1. Aber wir hatten, oder ich glaube eher, ihr hattet nicht so die Zeit bisher, so richtig reinzusteigen in Kingdom Come 2. Erzählt mir, wie viel habt ihr denn gespielt?
Ich habe angefangen gestern oder so, also bin jetzt 2-3 Stunden drin oder so. Vielleicht, so um die 3 Stunden würde ich fast sagen, vielleicht ein bisschen mehr schon. Also noch relativ am Anfang. Ich suche gerade meinen Weg, nachdem ich mich mit Hans gestritten habe, wie es dann, was ich da machen soll. Richtung Müller bin ich erstmal gelaufen.
Ich habe sogar ein bisschen weniger gespielt. Ich habe wirklich ganz viel Zeit damit verbracht, mein PS2-Video zu finalisieren. Deshalb lag der Code einfach so rum. Aber das, was ich gespielt habe, ich habe jetzt die erste Sequenz gespielt, wo man ja, um es spoilerfrei zu halten, nicht Heinrich spielt. Und dann vielleicht so ein Stündchen mit dem Spiel verbracht. Also noch nicht allzu weit. Ich glaube, du, Matthias, hast es am weitesten von uns gespielt, ne?
Also ich habe jetzt, glaube ich, so um die 15 Stunden. Und der Anfang gerade so, Jansel hat es gerade erzählt, Andi ist gerade mittendrin, der ist auch sehr ausufernd, würde ich sagen. Es versucht, ein Recap zu schaffen für alle Leute, die den ersten Teil nicht gespielt haben. Es führt dich in die Mechaniken, in die Grundmechaniken ein. Das dauert ein bisschen. Also es ist wirklich, ist auch sehr ausufernde Zwischensequenzen. Das hat mich, ehrlich gesagt, fast schon, ich will nicht sagen gestört, aber das war schon so okay. Also die hauen hier
richtig. Es nimmt sich halt die Zeit, ne?
Es nimmt sich ganz viel Zeit,
um nochmal die Story nicht zu wiederholen, aber nochmal zusammenzufassen, ne? Auch die Welt auszuschmücken. Also ich persönlich mag das total bei einem Rollenspiel, was dich so reinwirft und dich einfach komplett abholt und dir so ein cinematisches Erlebnis bietet. Ich finde das total geil. Ich gehe da total auf und ich kann mir auch so eine Cutscene von 10 Minuten angucken. Kein Thema.
Wenn die so geil gemacht ist wie da, auf jeden Fall.
Ja, ja, eben, ja, eben.
Ich war, muss ich auch sagen, ich war erstaunt, dass es kein Story-Recap so einfach richtig gibt, wo du halt am Anfang so anklickst, hey, Story-Recap, was ist geschehen? Sondern das Spiel versucht halt sehr natürlich dir am Anfang so die Ereignisse des Vorgängers durch Gespräche mit deinem Trupp oder so nochmal mitzugeben, so ein bisschen. Und das, das reicht doch, das funktioniert, finde ich, ne? Man fühlt sich auf jeden Fall, ich mag auch grundsätzlich einfach die, die Ausgangslage, kann man ja nochmal so ein bisschen auch erklären. Du bist ja mit Heinrich und Hans unterwegs in so einem neuen Gebiet. Trotsky heißt das oder so, und du sollst eine Nachricht überbringen. Das ist einfach so eine ziemlich simple Aufgabe als Auftrag für Ratai, nee, Hatuan, wie heißt unser Typ?
Ratzig Kubilla, nein, das ist nicht der...
Nee, Ratzig ist ja von Heinrich der Faddy.
Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall für der, so Leute, Hanusch oder so heißt der.
Ja, Hanusch, für Hanusch, genau. Sagen wir dann, weil man muss sich jetzt so Bürgerkrieg, man muss sich zwischen zwei Parteien, zwischen Wenzel und Sigismund, glaube ich, den beiden Königs, die da Ansprüche erheben, so ein bisschen und entscheiden. Und wir sollen eine wichtige Nachricht überbringen, weil das gegebenenfalls eine Verbündeter von uns sein könnten, die hier in Trotzki sind. Und wir kommen dann da so angeritten, das ist alles ganz lustig, wir klüngeln so rum und machen Späße und dann werden wir halt ja aufgehalten angehalten von so einem Trupp. Die gehören dazu, Trotzki dazu. Ne?
Das ist ja, ja, das so, ist so. Und das ist ein Anhänger von Sigismund, ne? Also.
Ja, genau. Es geschehen auf jeden Fall einige Dinge. Wir müssen lagern, wir werden angegriffen, wir werden von unserem Trupp getrennt und wir sind auf einmal ohne Mittel in dieser Stadt und müssen versuchen, in Kontakt zu treten mit den Ratsherren dort, um unsere Nachricht zu überbringen. Der einzige Weg, wie wir das machen können, ist durch Arbeit, beziehungsweise um uns durch Arbeit Geld zu verdienen, irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen zu werden, um dann irgendwie an diesen Herrn ranzutreten. Gleichzeitig streiten wir uns noch mit Hans, der ist auf einmal auch weg, unser Hund ist weg. Pebbles habe ich zwar wiedergefunden, also unser Pferd habe ich wiedergefunden, aber das ist auch weg. Und ja, sehr natürlich schafft es diesen typischen Rollenspiel-Amnesie-Moment, dass man auf einmal nicht mehr die ganzen Fähigkeiten hat. Ja, genau. Das hat das Spiel irgendwie schön sehr geschickt gemacht. Und ja, jetzt lässt sie einen das Spiel gerade bei mir los und jetzt mach mal, sammel dir Geld, sammel irgendwas, versuch mal deine Aufträge zu erfüllen. Und ich mag, dass das nicht so eine... dass es so klein und natürlich ist, nicht so diese riesigen, oh, ihr müsst die Welt retten, sondern nee, geh mal zur Hochzeit. Und du hast dann einige Möglichkeiten. Ja, genau. Und ich mag das total
Welt. Ich finde es auch krass, dass, also zunächst einmal, ich bin auch komplett verloren in diesem Spiel, weil sie sehr organisch und sehr natürlich aussieht. Sie sieht unfassbar schön aus. Also wirklich, wir haben es bei Kingdom Come 1 schon gesagt, aber hier nochmal die CryEngine, ey, das ist der Wahnsinn, was da für Wälder sind, was da für Bäche sind, was da für Städte sind. Das ist so atmosphärisch, das sieht mir die Schuhe aus, muss ich sagen. Was ich aber cool finde, ich weiß ja noch nicht, wie weit das jetzt hier noch geht, aber wenn ich diese Karte überblicke, sie ist nicht so riesig. Also ich hoffe, das ist jetzt kein Tutorial-Gebiet, aber das ist wirklich so, ich habe wirklich das Gefühl, jede Ecke ist so handcrafted, ne? Also nicht so generisch einfach eine Fülle von Wäldern hingeklatscht, sondern da ist ein Berg, da geht's noch mal runter, da unten hast du so eine Klippe, die so komisch aussieht, da ist plötzlich ein Lager und das gefällt mir gerade sehr gut, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem man sich Zeit nehmen muss und deswegen kommen auch so die 15 Stunden zusammen, weil ich habe beispielsweise das war auch schon im ersten Teil bekannt, du kannst nicht einfach so speichern, wo du willst. Du kannst schlafen gehen, dann speichert es, oder du trinkst einen Retterschnaps. Der ist aber nicht so günstig. Du kannst ihn aber auch herstellen. Und dann habe ich auch wirklich Zeit damit verbracht, dieses Rezept zu finden. Dann habe ich die Sachen gesammelt, die Kräuter, und dann habe ich mich an den Alchemietisch gesetzt und diesen Retterschnaps gebraut, für eine Stunde lang. So richtig schön alle einzelnen Teile, und das musst du ja alles so einzeln, den richtigen Kochvorgang und so machen. Es ist genauso beim Schmieden, genauso bei allen handwerklichen Berufen, die du im Kingdom Come machen kannst. Das ist alles eine Arbeit, ne? Aber wenn du die Arbeit gemacht hast, du erleichterst dir das Spiel ungemein. Und eine Sache, die ich krass finde, ich hatte im Gamescom-Anspielmoment so ein bisschen eine kleine Ernüchterung, weil ich dachte, ey, die haben ja wirklich gar nichts angepasst. Das Kampfsystem ist noch so ähnlich und so. Das ist es auch noch, aber mittlerweile muss ich sagen, ey, gut, dass sie es gelassen haben, weil es gibt tausende Spiele, wo du ein Lager siehst und du rennst da einfach rein und schnetzt es alle weg. Aber es gibt, Kingdom Come macht es halt so, okay, lass ich es lieber bleiben. Also das Kämpfen ist gar nicht so dieser Fokus. Du kannst es tun, es wird auch von dir manchmal gefordert, aber es gibt zahlreiche Quests, die das gar nicht thematisieren. Da musst du dich zum Beispiel eine Schafsweide muss ich in den Wald treiben, damit ich die Leute ärgere. Oder ich muss einen Verletzten durch den Wald tragen und sowas. Weißt du, das sind Quests, die sind nicht auf Kämpfen ausgelegt, sondern da machen auch andere Sachen und die machen irgendwie Spaß, weil die so witzig gedacht sind. So jemanden so beleidigen, so heftig nerven, dass er dich angreift, dass er verbannt wird oder sowas, ne? Weil du da den Maibaum klauen musst. Das sind so kleine Quest-Aufgaben, die ich einfach spannender finde mittlerweile, als jetzt einfach nur infiltriere das Wildererlager oder sowas. Ja. Das gibt's auch, aber es ist irgendwie, ne? Keine Ahnung.
Ich finde, die Spielwelt ist auch dynamischer geworden, so von seinen Einwohnern her. Also du hast halt so eine Quick-Buttons jetzt, wo du auf Leute reagieren kannst, so mit Begrüßen und Handeln und direkt. Und ich finde, der Ruf wechselt auch viel, sehr viel schneller. Und du kriegst aber auch besseres Feedback, weil du diese Hasen da oben hast, so ein kleines Symbol, dass du gleich siehst, okay, du bist jetzt gerade hier, die sind sehr misstrauisch, geh mal woanders hin oder so. Ich habe das Gefühl, es ist doch relativ viel schwerer zu stehlen und sowas, zumindest am Anfang.
Das auf jeden Fall, weil die merken auch, also das habe ich jetzt nicht so richtig festgestellt, aber das wird in den Ladescreens wird das immer wieder thematisiert. Es sind so Details, wie beispielsweise, machst eine Tür auf. Und gehst schon rein und du sagst, oh, das ist ein privater Bereich, hier darf ich gar nicht reingehen. Dann ist es aber so, dass diese geöffnete Tür schon dafür sorgt, dass dir irgendwas, dass nicht einfach so hingenommen wird, sondern ey, hier hat jemand meine verdammte Tür aufgemacht. Ja. Und dann machen sie schon
Leute schon angerannt.
Genau, da sind sie schon, haben die schon Verdacht. Oder wenn die merken, jemand war bei ihnen im Haus und hat sie ausgeraubt, weil du mit dem Dietrich oder mit dem Schlüssel das geöffnet hast, dann wechseln die Schlösser aus. Das ist so, das sind so Kleinigkeiten. Oder wenn du einen Adligen bestiehlst oder ein Verbrechen an einem Adligen ausführst, wirst du härter bestraft, weil es ist ein verdammter Adliger. Es ist kein Bauer oder so. Also das sind so Kleinigkeiten, die finde ich einfach cool. Genauso wie das mit dem deine Kleidung und dass du nicht so riechen darfst und sowas. Ne? Also ich habe mittlerweile ich habe einen Schlafplatz, da schlafe ich, dann wache ich morgens auf, dann esse ich was und dann ziehe ich los und dann, wenn ich in der Stadt gehe und ich muss irgendwie Handel betreiben, du kannst jetzt in Kingdom Come 2 drei Kleidungssets einstellen und das ist ungemein wichtig, weil ich einfach einen Knopf drücke, dann habe ich einfach ein schickes Gewand, so eine Tunika an, so, die ist immer noch kacke. Ne? Also ich bin immer noch am Anfang des Spiels und habe noch nicht das Schönste. Aber es ist ein bisschen besser als meine blutverschmierte Rüstung, die kommt einfach nicht gut an bei den Leuten.
Ja.
Und das macht mir einfach gerade mega Spaß, aber man muss sich die Zeit nehmen. Man muss sich die Zeit nehmen.
Am Anfang, ich bin zum Beispiel jetzt in der ersten Stadt da gewesen, wo ich da halt ankomme und mich mit Hans gestritten habe. Mhm. Ich habe keine Ausrüstung, ich habe kein Schwert und ich finde auch niemanden, der mir irgendwie Arbeit gibt. Weil ich habe mich da mit Hans gekloppt, die hassen mich da alle.
Ja, richtig,
ich weiß und, ich wusste gar nicht, wo. Ich bin überall nochmal durchs Dorf gegangen. Ich meine, ihr müsst doch irgendwie, dass die mir Geld verdienen kann, dass ich irgendwas. Nee, ich habe nichts, ich hatte gar nichts. Ich musste in den nächsten, ich bin in Richtung Müller gelaufen, da ist dann irgend so ein Dorf und geguckt, dass du da irgendwie Arbeit kriegst oder so. Das ist halt wirklich nicht so einfach. Du kannst dich irgendwo hingehen, den Schwert klauen und hack die Leute kaputt. No, no, no. Du musst dich da wirklich drauf einlassen. Also ich stehe da drauf, ich finde das geil. Ne? Aber wie du schon sagst, da muss ich drauf einlassen.
Ja. Also im Grunde haben die einfach das gemacht, was eigentlich alle Entwickler machen müssten. Die haben das genommen, was den ersten Teil ausgemacht hat und haben einfach darauf aufgebaut. Ja. Mehr ist es doch nicht.
Mehr ist es nicht.
Es ist halt einfach aufgebaut und den Fans das gegeben, was die sich erhofft haben. Punkt, aus, Ende und der Erfolg ist da.
Andi, ist das gerade leise Kritik an Dragon Age?
Ich hab keinen Namen genannt.
Aber das zeigt ja auch irgendwo, das ist ein Spiel, da merkst du einfach, da ist eine Vision dahinter. Das hat Ecken und
Kanten. Ist Passion dahinter.
Genau. Da sind Leute dabei. Zwei von vier Leuten wird es nicht gefallen, aber die anderen zwei werden es dann dafür mehr mögen und so. Und ganz das ist, finde ich, geiler, als jetzt in so ein Spiel, das alle gefallen will, aber das dann halt nicht so hängen bleibt. Und das ist Kingdom Come schon durchaus besser gelungen als in manch anderen Spielen.
Glaubst du, ich weiß nicht, wie weit, kommt man irgendwann nachher noch nach Prag? Die reden am Anfang so ein bisschen über Prag.
Habe ich noch nicht, aber kann ja sein, dass das
dritte Teil... Stell dir mal Prag in der Engine vor, in der Größe, wie Kingdom Come seine Städte vorstellt. Das müsste ja gigantisch sein, das wäre schon richtig geil, ne?
Ja. Wäre schon interessant.
Wenn ihr Fans des ersten seid, dann macht ihr mit dem zweiten überhaupt nichts falsch.
Genau, von uns auf jeden Fall eine klare Empfehlung und wahrscheinlich bei uns allen drei ein erster Game of the Year Anwärter. Ja, ne?
Ja, ich habe ja noch nichts anderes gespielt dieses Jahr.
Ja, ich schon. Also ich bei mir Jahr ist dann auch sowas gespielt? Wie Ninja Gaiden 2 Black. Ist auch ein Anwärter. Auch stimmt, auf alle Fälle. Stimmt. Geiles Spiel.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch nur vielleicht 1-2 Stunden in Kingdom Come verbracht. Aber dadurch, dass ich jetzt diese Doku von der Brust habe, werde ich da ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Und wenn es so wird wie der zweite, wie der erste, nur eben auf den Stärken aufgebaut, dann ist das ein absoluter Game of the Year Kandidat.
Jo, ja, für mich war das schon von vornherein klar, dass das für mich ein wichtiger Titel wird in diesem Jahr.
Cool.
Cool, cool, cool. Haben wir noch,
was gibt's noch?
News-mäßig was?
Ich habe die Tage was gelesen, was eventuell ganz spannend ist. Ich mache das nochmal auf. Ich habe das vorhin aufgemacht. So, ein neues Gerücht, aber diesmal hört ihr von mir keine Nintendo-Gerüchte.
Keine Sorge.
Nee, aber etwas, was ich ganz spannend finde, denn vor ein paar Tagen hat ja Konami den Release-Zeitraum für Metal Gear Solid 3 veröffentlicht. Ne? Im August, glaube ich, kommt das. Mhm. Und zeitgleich ist gestern ein Gerücht erschienen, was besagt, dass, ich lese es mal vor, a new Castlevania game could be announced this year. Und zwar nicht einfach nur so neue 2D-Teil, sondern ein richtig fettes AAA Castlevania.
Oh, das
ist geil. Was ich sogar als gar nicht so unwahrscheinlich erachte, weil wenn man sich mal anschaut, was Konami bisher gemacht hat, die sind gerade dabei, ihre beliebten Franchises wieder zurückzubringen. Wir haben neues Contra bekommen, was sogar ganz gut ist, was aber auch so 2D war wie früher. Silent Hill 2 Remake bekommen, Metal Gear Solid Remake bekommen und wenn jetzt Castlevania noch daherkommt und einen geilen AAA-Ableger bekommt.
Warum, wäre es denn nicht eigentlich so, könnte man nicht eigentlich davon ausgehen, wenn du ein Metal Gear Solid Remake hast und du hast ein Silent Hill Remake, dass es denn nicht auch ein Castlevania Remake?
Kann sein, hier steht ja nur New Title, hier steht nichts von Remake oder komplett neu oder so. Wenn es ein Remake ist, dann, hey, wenn
erstmal wieder um reinzukommen, aber
wenn die Sister die auf the Night nehmen und da ein AAA-Ding draus machen, in voll 3D, bin ich dabei.
Aber ich glaube, da, also wenn sie das machen, das ist so ein Ding, wo alle Leute, glaube ich, an Bord sind. Also das wäre, glaube ich, nochmal.
Man merkt aber auch so, sie haben Castlevania jetzt auch nicht irgendwie jahrelang ruhen lassen. Es gab eine Netflix-Serie, es gab jetzt Castlevania mit Dead Cells, es gab Castlevania, glaube ich, nochmal mit was anderem.
Diese ganzen Collections, die Advance-Collection,
die DS-Collection, mega.
Ja, die Dominus Collection, glaube ich. Ja. Oder DGB. Ich weiß gar nicht mehr, aber du merkst
irgendwie. Alles wurde eigentlich hochportiert.
Es wurde immer wieder neue Castlevania-Sachen angekündigt. Also, das ist eigentlich die naheliegendste Sache. Castlevania ist einfach eine Serie, die ist absolut godlike. Habe ich in den letzten Jahren wirklich zu lieben gelernt. Und ich würde mich mega freuen über ein neues Castlevania.
Ich würde auch ein Lords of Shadows 3 nehmen.
Ja, ich fand ehrlich gesagt ganz, ganz cool, die Lords of Shadow
Dinger. Ich muss ja sagen, obwohl wir das jetzt gerade so wirkt, Mercury Steam, das sind diese spanischen Entwickler von Metroid Dread und vorher Castlevania Mirrors of Fate. Metroid 2 haben sie auch gemacht, genau, das Remake. Die machen ja ein neues Spiel, eine neue IP und ich hatte mir so gedacht, so, Mensch, ey, denen kannst du eine IP geben und die machen daraus was Geiles. Also ich hätte mich auch voll gefreut über ein neues Metroid von denen oder über ein neues Castlevania von denen, auch in 2D, weil die einfach auch Mirrors of Fate war richtig geil für den 3DS. Aber eine andere Sache, bevor wir das vergessen, es wurde ja auch ein neues Remake angekündigt, das hat uns alle drei, glaube ich, sehr gefreut, und zwar von Capcom. Onimusha 2.
Mega, Shadow Drop war auf einmal da. Geil.
Voll aber
geil.
Auch eher so Remaster-Style, wie sie es mit Warlords gemacht haben.
Wahrscheinlich,
ja. Ne? Aber es reicht vollkommen. Ne? Ey, die sind voll dabei jetzt. Erst ein neuer Teil wurde ja sowieso angekündigt.
Dawn of Sorrow ist der vierte doch, ne?
Nee, Dawn of Sorrow ist, glaube ich, eine ganz andere Serie. Dawn of Sorrow ist irgendwie Castlevania.
Dawn of Dreams heißt der vierte.
Genau, stimmt. Dawn of Dreams, richtig. Aber das ist ein neuer Onimusha-Teil auf jeden Fall.
Ja, cool. Bin ich auf jeden Fall mit dabei. Freue ich mich.
Mega.
Fand es auch.
Ja. Ich hätte es auch nicht gesagt, weil ja Onimusha Warlords, sprich das Remaster des ersten Teils, ist ja katastrophal angekommen. Das hat sich ja null verkauft.
Aber mittlerweile sind halt auch 6 Jahre vergangen. Vielleicht sind die Verkaufszahlen dann doch hochgegangen und der Hype ist doch dann nochmal.
Samurai-Spiele kommen gerade.
Ja, ja. Das stimmt, ja, richtig.
Ja.
Es wäre halt wirklich cool, wenn die da weitermachen. Also wir kriegen irgendwie, wir haben jetzt Soul Reaver bekommen, wir haben Tomb Raider bekommen, wir haben ne, Onimusha bekommen, Castlevania wird gemunkelt, wann kommt Dino Crisis? Also ich habe das Gefühl, jetzt packen die wirklich nochmal richtig ihre alten Dinger aus und das finde ich richtig geil.
Ich hätte Bock apropos auf ein neues Genji.
Genji, wie kommst du denn jetzt darauf?
Weil das bei mir immer so mit Onimusha mitschwingt. Ich liebe ja den ersten Teil auf PS2.
Echt? Ich habe nie einen davon gespielt.
Der erste ist mega. Der zweite ist nicht so, aber der erste ist unfassbar gut.
Ich wollte nur sagen, es gibt gerade bei Amazon Legacy of Kain Soul Reaver 1 und 2 Remastered, sowohl normal als auch nicht, also Deluxe Edition mit Steelbook zum Vorbestellen, falls eine physische Version braucht.
Ich bin da ja nicht reingekommen in das Spiel, auf der Dreamcast. Irgendwie.
Oh, okay. Ja, ich kann das schon verstehen. Da muss man schon ein bisschen.
Ich habe mich dauernd verlaufen. Ich habe mich dauernd verlaufen.
Haben Sie denn im Remastered dann vielleicht auch ein paar Quality of Life Funktionen eingebaut? Davon habe ich nichts mitbekommen.
Also so ein Marker würde mir ja schon reichen. Ja. Haben wir bei Turok 2 damals auch gemacht, beim Remaster. Dass du dann einfach so ein per Knopfdruck, der ist nicht immer da, du kannst ihn aktivieren und dann zeigt er dir einfach, wo du hin musst. Das reicht ja schon.
Ja. Ich kann mich nur, ich habe das Spiel damals mit Guide durchgespielt, mit dem offiziellen Guide, und da kann ich wieder nur eine Lanze brechen für den offiziellen Guide. Der ist halt geschrieben wie ein Comic, so ein bisschen.
Oh, das ist der, halt
der, erzählt,
nice.
Der erzählt in Ich-Form so ein bisschen, was ich gemacht habe als Raziel und so. Ist ziemlich nice gemacht, also von daher passte das. Geiles Game.
Mich interessiert wirklich nur der zweite Teil, weil den habe ich nie gespielt und einfach.
Ich auch nicht.
Der kam ja auch für PlayStation 2 exklusiv, ne, damals.
Ja. War der nicht auf GameCube und so? Nichts?
Nur PS2.
Okay.
Und GameCube hat dann die Blood Omen
Spiele Files und hast du nicht.
Stell dir mal vor, die bringen noch mal da, machen da noch mal ein bisschen weiter mit Amy Hennig als Autorin. Das fände ich ja schon. Ich habe die nicht alle gespielt, aber allein, dass dann so eine Wiederkehr kommen könnte. Die Leute feiern ja total diese Serie. Hätte ich richtig Bock.
Amy Hennig kennt unsere Zuschauer vielleicht als die Autorin der Uncharted Games. Richtig. 1-3 hat sie, glaube ich, geschrieben. 4 war schon Neil Druckmann, glaube ich. Auf jeden Fall, bekannt geworden durch Legacy of Kain. Cool, sehr geile Games in der Pipeline. Ich freue mich da schon, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich habe auch nicht nur sehr geile Games. Ich hätte, oder wolltest du noch eine News raushauen?
Nö, wir sind schon sehr weit hinten. Dann, wir sollten mal mit unseren normalen Rubriken weitermachen.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns noch mal weitermachen mit Kunibert.
Kunibert, oh Kunibert.
Und zwar ich.
Matthias ist wieder dran, ja.
Ich habe diesmal eine Kunibert-Ausgabe, nicht nur eine Kunibert-Ausgabe, sondern auch noch drei Fragen von demselben Fragensteller, sage ich mal. Das ist der Hasib, würde ich es mal nennen, weiß gerade nicht, wie richtig ausgesprochen wird. Er hat eine Kunibert-Ausgabe und ihr müsst jetzt Folgendes blind ranken. Es gilt, 5 Videospielwaffen zu ranken, die ihr gerne in Real Life hättet. Dabei zählen nur Original-Videospielmarken, das heißt sowas wie ein Laserschwert aus Star Wars zählt nicht mit rein.
Ja, okay.
Wir haben
sehr interessanten
Kunibert. Ich lese jetzt vor. Die erste Waffe ist Clouds Buster Sword aus Final Fantasy VII.
Sehr ikonisch, aber auch unfassbar unhandlich. Alter, so ein 40-Kilo-Ding auf dem Rücken, was willst du damit machen?
Wird im realen Leben keiner tragen können.
Den kann keiner schwingen. Kannst du einen Schlag machen? Ausdauer alle. So, Leute, ich gehe wieder. Das steckt dann da fest und kriegst du auch nicht mehr los.
Mit einem Schlag musst du erstmal sofort treffen, sonst ist es vorbei.
Das Einzige ist, du kannst dich natürlich dahinter verstecken. Da bist du wirklich safe, aber sehr unhandlich als Waffe. Also, Andi,
rein
4 oder 5, würde ich sagen, oder so.
Rein popkulturell ist der mega und auf einer Stufe mit Guts-Schwert, würde ich sagen.
Die Inspiration. So,
genau, aber Real Life ist das Ding halt total unpraktisch. Das muss man so sagen.
4 oder 5? Also ganz ehrlich, wenn wir damit rumlaufen sollen, können wir einfach 5, oder?
Ach komm, scheiß drauf, 5. 5,
Direkt mit der 5 einsteigen. Okay, das Buster Sword auf der 5. Ich mache hier gerade Notizen am Handy.
Ja.
So, nächste Waffe ist die Portal Gun.
Habe ich gedacht, dass die kommt.
Ja, ich habe jetzt auch gedacht. Das ist schon eine ziemlich geile Waffe, ne? wenn ich mir vorstelle, boah, ich will jetzt da hinten das Game zocken, dann baller ich da hinten ein Portal rein und hier so das andere, greif mir das raus.
Was willst du denn mit Game zocken? Baller dir ein Portal zum Kühlschrank und hol dir was aus dem Kühlschrank.
Das schaffe ich nicht hinzuballern. Der Kühlschrank ist in zwei Räume weiter. Das geht nicht.
Ja, da musst du einfach, der Ballern gehst in einen anderen Raum und dann machst du ein Portal hin. Genau. Oder zur Arbeit. Du machst einfach bei der
zur Arbeit. Zur Arbeit, wenn du es sehen kannst. So, das ist schon, da kann man so super gute Sachen mitmachen mit der Portal Gun. Oder halt wie original im Spiel, einfach mal zum Mond rauf. ist schon ziemlich nützlich, würde ich sagen, ne?
Ja, aber was kommt noch? Ich glaube, dass die Gravity Gun noch kommen könnte.
Ja, die wäre super, aber ist es nützlicher, als ein Portal zu machen? Also von der Nützlichkeit ist das schon ziemlich geil, vor allen Dingen, weil es dir etwas bietet, was du sonst nicht machen könntest. Nicht nur einfach Leute töten, sondern dich teleportieren. Ja, dementsprechend zwei mit Luft nach oben?
Ja.
Okay.
Finde ich gut.
Portal Gun auf die 2.
Portal Gun auf die 2. Nummer 3, die Gravity Gun aus Half-Life 2.
Siehst du?
Ja. Die ist aber cool, so, aber was willst du denn damit machen? Cool, ich kann jetzt hier meine Maus schweben lassen.
Gut, Arbeitserleichterung. Stell dir vor, du musst irgendwas Schweres tragen, dann kannst du das ja mit der Gravity Gun erledigen.
Okay, ja, okay, ja. Das Gewicht, ja.
Also die Arbeitserleichterung, ja. Ganz klar. In
Umzug Rufen. Mit
wenn
der
Gravity Gun. Wenn du Altenpfleger bist, Mann, ist die Gravity Gun mega.
Ja, also als wenn du so eine alte Oma damit so
dafür ist es cool.
Was gibt es Geileres?
Für die Gartenarbeit oder sonstiges, Einkaufsschleppen meinetwegen auch.
Wenn du einen Baum fällen musst, kannst du das
wenn
auch
machen. Wenn du einen Baum fällen musst?
Ja klar.
Einfach so ein Sägeblatt.
Schießt den
zack.
Genau. Ja, zack, fertig.
Also du triffst dabei noch den Menschen hinter dem Baum, aber...
Ja, aber ich finde, da finde ich Portal einfach noch... geiler, ein Portal machen zu können, als etwas von der Schwerkraft
alles entbinden. Alles gut, ich bin dabei. Wir machen einen auf Risiko und packen die auf die 3.
Okay, bin ich dabei.
Ich habe eingeloggt. Ihr müsst wissen, welche Waffen gibt es noch, die nützlicher sind als die beiden? Vielleicht das vierte, Kratos Leviathan-Axt aus God of War. Die immer zurückkommen, wenn man einen Knopf
drückt. Ja. Es ist natürlich cool, um Leute damit zu... Also, da könntest töten. Du auch einen coolen Baum mit hacken. Schmeißt da einfach rein, kommt wieder zurück. Obwohl, da müsstest du mehr Kraft aufwenden. Du musst ja auch wirklich aktiv hacken dann, damit, ne?
Die musst du ja schmeißen, die Axt.
Wir könnten komische Rätsel damit lösen, falls wir irgendwelche Kisten finden und da sind dann drei Glocken, die wir damit umhacken müssen. Kämpfen kann man damit auch ganz gut, falls wir jemanden erhacken wollen. Aber ganz ehrlich, die anderen Sachen finde ich geiler.
Das Ding ist ein bisschen nützlicher als Clouds Schwert, aber auch nicht ganz so viel.
Ja, ich würde auch sagen 4. Sorry, Kratos, aber.
Jetzt haben wir aber die 1 verkackt wahrscheinlich.
Wir sind schon wieder dem Schicksal ausgeliefert.
Also, was ist die nützlichste Waffe eurer Meinung nach? Das ist. Das Energy Sword aus Halo.
Da kannst du auf jeden Fall einen Baum mit umhacken, falls
du Du kannst ja schon einiges mit zerhacken mit dem Ding.
Ja, ansonsten ist es halt wie ein Laserschwert im Grunde, so ein bisschen, ne?
Du, zumindest Brot spielen kannst du damit nicht.
Wenn du zuschlägst, dann zieht es dich ein bisschen nach vorne zum Gegner hin, dass du ihn sofort...
war nicht unser bester Kuli. Also
aber als Grillanzünder würde das auch funktionieren.
Ja, Grillanzünder ist super. Aber die Portal Gun, ich hätte dich auf die 1 gewählt, glaube ich.
Ich sehe den Andi schon mit dem Energy Sword im Altenheim dann auftauchen. Ich einen Kuchen schneiden.
Ja. Ach so, ich wollte was willst du denn da machen bei den Leuten? Also, schnelles Ende bereit oder was?
Also, das ist schon hart. Vielen Dank, vielen Dank, lieber Hasib, für die wunderbare Idee dieses Kulibärs. Aber er hat noch Fragen gestellt und die wollen wir heute noch durchgehen.
Let's go.
Genau, im Vorfeld nochmal der Hinweis und auch der Shoutout, falls ihr Fragen habt, die wir hier besprechen, dann immer her damit. Per E-Mail an kontakt@controllerpoesie.de. Oder überall, wo ihr uns findet. Aber jetzt gehen wir mal
Discord
los.
Einfach anschreiben.
Beispielsweise. Nochmal ein schöner Shoutout, wenn ihr auf unseren Discord kommen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr uns bei Patreon supportet. Da könnt ihr Zugang zu unserem Discord haben und euch unserer Community anschließen. Aber jetzt passt auf, ich habe drei Fragen von Hasib und die lauten folgendermaßen. Erstens, plant ihr auch gewisse Spiele gemeinsam zu dritt zu spielen? Vielleicht ist das ja bereits passiert, aber mich würde interessieren, ob ihr sowas auch streamen würdet auf euren gemeinsamen Kanal.
Morgen ist der 11. Februar 2025, 20 Jahre WoW. Wie sieht's aus? Wollen wir streamen?
Ist das schon soweit?
Ja, es ist, ich habe zufällig vorhin geguckt, morgen wäre der 11.2.
Oh Gott, ja, das müssen wir machen, haben wir ja schon versprochen. Also das müssen wir uns gemeinsam mal reinziehen.
Grundsätzlich, für Split Fiction würde ich gerne einen von euch ausleihen, oder wie es heißt. Da brauche ich auf jeden Fall einen. Und grundsätzlich habe ich auf jeden Fall Bock für sowas. Ne? Wir haben, machen das viel zu selten. Ich glaube, das Letzte, was wir gezockt haben, war Helldivers. Ne?
Aber, ja, ich muss aber auch zugeben, ich bin kein Koop-Spieler. Ich mag das einfach nicht so sehr. Ich mag competitive, also ne, gegeneinander. Ich mag auch alleine spielen, aber bei Koop bin ich, merke ich, dass es nicht so meine Art von zu spielen ist. Ich kann mir vorstellen, so einfach mal zu dritt auf der Couch sitzen, ein Bierchen zischen und ein Diablo spielen, bin ich dabei. Glaube ich, das wird witzig. Aber so, oder wie sowas wie Split Fiction oder It Takes Two, wo du jetzt natürlich so ein Spielerlebnis hast, dass du halt auch nur gemeinsam spielen kannst. Ja, aber jetzt so gemeinsam spielen, dann wirklich eher für Content, weil das dann vielleicht witzig ist. Ne? Wir hatten mal vor, ein GTA-Roleplay-Spiel zu machen. Ne? Solche Sachen. Genau. Sowas bin ich dabei.
Aber ja, ich bin auch für sowas zu haben.
Also, was man sich auch überlegen könnte, wäre ja vielleicht mit der Community was zusammenspielen. Ja,
Mario Kart 9 Launch-Event. Genau.
Sowas, ne? Ich wäre auch tatsächlich nur in Sachen Switch dabei, denn ich habe weder PSN noch ein Xbox Gold-Abo. Deshalb...
Ich bin für einen Stream wirst du ja mal trotzdem da kurz mal reinzappen, das ist ja kein Thema.
Ja, Koop, ja, kompetitiv nicht so, da bin ich einfach zu schlecht drin, aber naja, mal gucken.
Ja, aber das könnte man vielleicht mal als Highlight-Event-Stream mal zusammen planen.
Ich glaube, das ist die Controller-Posi-Folge.
Haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht,
ne? Wir haben noch 30 Folgen hin oder so, das dauert ewig.
Was meinst du, wie schnell das geht?
Nee, das dauert doch ewig.
Aber das ist gut, da schieben wir es richtig schön raus. Zweite Frage. Wäre es möglich, die Rüdiger-Folgen auch auf Spotify und Co. hochzuladen? Ich höre es fast immer als Podcast und es wäre toll, wenn es auch auf Spotify und Co. wäre. Auf Spotify kann man auch lange Videos hochladen. Kann man lange Videos hochladen auf Spotify?
Wusste ich zum Beispiel. Video? Nur die Kunibert-Video?
Nee, die Rüdigers.
Rüdiger.
Ach, die ganzen Rüdigers, deine 4 Stunden Streams, crazy.
Also,
da müsstest aber.
Ich hab das schon mal als Vorschlag bekommen und ich glaube auch grundsätzlich ist das auch ganz gut. Also viele hören sich das auch wirklich so einfach mal nebenbei an. Habe ich gar nicht so. Ich habe das noch nie so richtig so ernsthaft vorgehabt, aber könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich sag mal ja, ich könnte mir das vorstellen, das mal an einem Zeitpunkt irgendwie mal hochzuladen. Aber dafür brauche ich einen extra Hoster. Das ist so, wir haben einen Hoster für uns als Controller-Poesie, wo wir freie Minuten haben. Der wird schon belegt. Das heißt, ich müsste einen extra Hoster machen für die Rüdiger-Folgen. Aber das ist jetzt, das passt auch gar nicht jetzt zu diesem Podcast, aber somit wäre die Frage beantwortet. Frage Nummer 3: Kann man euch dieses Jahr an der Gamescom treffen?
Das ist ja auch schon wieder bald.
Bald. Was ist denn los mit dir?
Dieses Jahr zumindest.
Ja. Jansel,
überhaupt keine Gedanken bisher drüber gemacht. Überhaupt keine Gedanken gemacht.
Also ich habe mir die Tage geblockt. Ich habe da auch Urlaub. Mache ich aber immer und entscheide dann, wenn es soweit ist mit der Akkreditierung und so weiter, ob ich dann letztendlich hinfahre oder nicht. Einen Tag werde ich wahrscheinlich da sein, aber alle Tage werde ich nicht vor Ort sein.
Ich muss sagen...
Und du, Matthias?
Weiß ich noch nicht. Ich habe kein Urlaub, meine ich. Aber sofern es irgendeine, was auch immer, Sache kommen möge, wie beispielsweise irgendwo ein Auftritt oder sowas oder irgendwas anderes, eine wichtige Business-Sache, dann wäre ich zumindest bereit, darüber nachzudenken. Aber ich habe keinen Urlaub soweit eingereicht. Ich habe auch keinen Plan dahin zu fahren. Also wenn da jetzt nichts kommt, was krasses, dann bin ich nicht dabei. Ich war letztes Jahr da ein paar Tage und ich muss sagen, es hat mir auch jetzt ehrlich gesagt gereicht. Ich weiß, ich merke, ich bin schon ein bisschen. Es ist irgendwie komisch, weißt du, dass ich liebe die Gamescom immer, ne? Ich finde es immer geil, weil einfach so viele Leute triffst du und das ist einfach Gaming so überall verteilt. Das ist einfach cool. Aber das schlaucht schon dermaßen. Ich weiß gar nicht. Früher sind wir durchgerannt durch die Hallen, haben so viele Spiele spielen wollen, wie es noch geht. Ich merke, das schaffe ich gar nicht mehr. Das ist so, ich bin so platt nach einem halben Tag schon. Und dann habe ich Hunger und dann finde ich nichts und dann muss ich für 9 € eine Currywurst essen und solche Sachen. Also,
deshalb fahre ich auch nur einen Tag hin. Danach bin ich auch kaputt.
Genau. Ja, das waren die Fragen von Hasib. Vielen Dank für deine Fragen. Vielen Dank für deinen Kunibert. Wie gesagt, nochmal das Shoutout, wenn ihr da Kunibert-Vorschläge habt oder Fragen, gerne reinhauen. Wir bevorzugen natürlich die Kunibärts der besonderen Kunibärts-Leute und zwar folgende. André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Schalitta, Stefan Walker, MTBLN, Bömmel, Captain Tainment, Daniel Eck, Danilo, Freddy Smalls, Froni95, Gelrit, Goldstyle, King the Crash, Kratzerak, Manuel Speck, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acid Burn, Max Rage, Michael, Mr. T, Ninja Nina, Pasky90, Quentin Tarantino, Schmaddel, Steckbert, Swan, Sinscore, The Shady Bird, Wundenmann und Wundenmann XXS.
Ah, ich bin heute ein wunderbarer Überleitungsmagnet.
Wahnsinn.
Heute habe ich es raus.
Das sind die besonderen Kunibets, Leute. Unsere Patreon heißen jetzt besondere Kunibets. Ja,
sehr gut. Ich kann ja eh die ganzen Stufen nicht richtig auseinanderhalten. Nun gut, wir hatten aber vielleicht noch Bock gehabt, wenn ihr noch Bock habt, den Bracket weiterzumachen, oder?
Oh, können wir machen, ja.
Dann, gerne. Dann würde ich auch jetzt einfach sagen.
Verabschieden wir erst schon mal die Hälfte?
Ja, weil es gibt Leute.
Ja, oh, mal,
ne, es gibt Leute, die sagen, wir wollen nicht über diese besonderen Momente in Videospielen hören. Das ist so viel Spoiler. An die Leute, macht's gut. Danke, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. An alle anderen, bleibt dran. Wir haben die nächsten 10 Plätze unseres Brackets. Ich gebe das Wort an Jansel.
Ja. Wie immer in den letzten Wochen oder zum 6. Mal jetzt, glaube ich, ne, besprechen wir die Top 100 Unforgettable Video Game Moments laut IGN. Die haben in ihrer Redaktion vor ein paar Monaten die erinnerungswürdigsten Videospielmomente aller Zeiten gerankt. Und die ersten 50 Games, die wir jetzt besprochen haben, waren eigentlich oftmals eher so, ne, wo wir alle so gedacht haben, ja, was soll das bitte sein? Ne? Gerade als jemand, der jetzt, muss ich auch nochmal sagen, Deadly Premonition durchgespielt hat, hier war ja auch das Sinner-Sandwich einer der Memorable Moments, der hier auch angesprochen wurde. Und ich denke mir so, was, warum, wieso, ist mir nicht mal aufgefallen. Und das war nix. Also egal, wir sind halt nicht oft einer Meinung. Aber wir kommen jetzt in die Top 50. Wir sind jetzt nämlich schon auf Platz 49. Und mal gucken, ob das jetzt hier ein wenig bedeutsamer wird, zumindest unserer Meinung nach. Platz 49, Encountering the T-Rex aus Tomb Raider, dem Original.
Das ist zumindest ein Moment, an den ich mich sehr gut erinnern kann. Also das war auch, glaube ich, sehr lange, weil das auch recht zu Beginn passiert.
Ist relativ am Anfang, ne?
Genau. Ja. Ist das eine Sache, die wir auch so unter den Freunden so, wenn man so mal Tomb Raider angemacht hat, das war dann schon für alle so, boah, ne? Und der war ja auch so imposant mit seinen ganzen Polygonen. War schon
ein
cooler
Moment. Das ist auch das Ding. Ein 3D-gerenderter Polygon-T-Rex, der einen da entgegentritt sozusagen. Obwohl ich sagen muss, auf der PlayStation 1 habe ich eine andere T-Rex-Begegnung, die ich cooler finde, nämlich die aus Dino Crisis, wenn der da durchs Fenster schlägt und du dann von ihm wegrennst. Das ist ein bisschen geiler, aber ich glaube, bekannter wahrscheinlich schon die Tomb Raider-Szene.
Andi, ne? Kommt jetzt bei Tuvok.
Das wäre meine erste Begegnung mit den Dinos, aber ich habe ja Tomb Raider nie gespielt auf dem Saturn oder auf der PlayStation 1, aber auch ich kenne die Szene, also die ist auch darüber hinaus bekannt und ist auf jeden Fall geil.
Ja, kann man auf jeden Fall hier mit reinnehmen, ne? Ich finde ein bisschen zu weit hoch dann doch mit noch mit in den Top 50, aber passt schon. Gehen wir weiter zu Platz 48 und das ist Beating Mike Tyson aus Mike Tysons Punch-Out fürs NES. Ja. Ein legendär schwerer Boss-Gegner, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe das Spiel selbst nie gezockt, aber ich glaube, es ist der finale Boss aus Punch-Out und der war wo richtig krass, den umzuhauen. Und wenn man es dann geschafft hat, dann scheint das wohl relativ erinnerungswürdig zu sein. Hat jemand das Spiel gespielt?
Nachgeholt habe ich das. Ich habe das über Emulation von der Switch habe ich das mal nachgeholt. Aber ich bin nie zu Mike Tyson gekommen, weil das Spiel grundsätzlich schon nicht ganz so einfach ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du das gar nicht wusstest, dass dann plötzlich was dann am Ende für einen Gegner auf dich wartet, dann kommt da wirklich Mike Tyson. Und man muss ja sagen, für die Grafik, der sieht aus wie Mike Tyson. Also du erkennst ihn schon. Oder?
Wenn das Spiel Mike Tysons Punch-Out hat und er auf dem Cover ist, dann erwarte ich auch, dass Mike Tyson auftritt.
Ich dachte, das heißt nur Punch-Out.
Nee, in Amerika hieß das so.
Am Anfang, die Lizenz war nachher, glaube ich, weg, aber am Anfang hieß es wirklich Mike Tysons Punch-Out.
Okay, dann ist klar. Ich dachte immer, das heißt nur Punch-Out.
Aber, nee. Und er ist auf jeden Fall super stark, weiß man. Also es ist ja so ein, ich möchte mir nicht sagen, also man boxt halt so eher... Was ist das denn? Strategiespielmäßig, ne? Es ist nicht so, dass man um sie herumkreist, sondern du musst halt die Patterns des Gegners auswendig lernen, dann ausweichen, schlagen und dann so eine freien Stellen finden. Und das von Mike Tyson war wohl extrem schwer. Mhm. Aber es wurde irgendwie 20 Jahre später so einen kleinen Exploit gefunden. Wenn so ein ganz bestimmter Typ im Hintergrund zu einer ganz bestimmten Zeit blitzt mit seinem Fotoapparat und wenn man dann schlägt, kann man ihn mit einem Schlag K.O. hauen. So irgendwie sowas, ne?
Ja. Verrückt, das ist der gleiche von der von NBA Jam.
So ungefähr.
Hat übrigens einen ziemlich guten Wii-Ableger bekommen, den kann man spielen, wer es noch nicht gemacht hat. Mhm.
Und es gibt NBA Fight Round 2004 für den GameCube. Da ist Punch-Out als Bonusspiel mit drauf. Mhm. Ja, aber nur das Super Nintendo Punch-Out, das ist der Nachfolger. Egal. Jetzt kommt eine richtig geile Szene. Also die wäre für mich deutlich weiter oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar Arthas Goes Insane aus Warcraft 3 Reign of Chaos aus dem Jahr 2002.
Aber das ist doch für viele eines der legendärsten Cutscenes und auch legendärsten Momenten aller Zeiten. Also das hätte ich jetzt auch als viel höher eingeschätzt. Ich habe es nie erlebt, aber ich kenne die Szene.
Genau. Also um ein bisschen Kontext zu schaffen, am Ende der Menschenkampagne, man spielt hier zu Anfang die Menschenkampagne, ist der Paladin-Ritter Arthas, der Sohn des Königs, der am Anfang der Kampagne so als strahlender Held startet, wird so ein bisschen korrumpiert vom Lichtlord und seine Methoden, die Kampagne zu bestreiten und der bösen untoten Geißel entgegenzutreten, ist sehr fragwürdig. Er geht halt auch über Leichen, killt andere Leute. Ich kill ein paar wenige, um das große Ganze zu retten, ist er sehr für offen, verstreitet sich dann auch mit Jaina Proudmoor. Und am Ende der Kampagne kommt da halt ihr kennt vielleicht die Szene aus Herr der Ringe, wo das Tor aufgeht und Aragorn kommt hier in die Halle von, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, bei Eomer rein oder was. Und das ist halt original die gleiche Szene. Arthas kommt in den Thronsaal, geht zu seinem Vater und dann cuttet das Ganze zu so einer Silhouette, wo man die beiden nur im Schatten sieht. Arthas mittlerweile völlig verblendet von den Bösen sozusagen und zieht sein Schwert und dann sagt sein Vater, Son, what are you doing? Succeeding you. Und killt seinen Vater off. Und das geht dann über in die Untoten-Kampagne und du bist dann Arthas, der untote Ritter, also der Todesritter und spielst dann einfach weiter. Es ist einfach so geil, wenn du von Protagonist zu Antagonist wärst und einfach für 2002 sieht die Szene unfassbar geil aus. Das war so pre-rendered. Da sind dir die Augen rausgefallen. Das konnte Blizzard damals halt unfassbar geil. Richtig krass inszeniert und eine meiner Lieblings-Cutscenes aller Zeiten. Also mega.
Kennt man und fühlt man auch so ein bisschen, obwohl ich das Spiel, gespielt habe ich es aber nicht so bis dahin.
Ja. Andi, gar nicht dein Ding PC, ne?
Ich kenn's nicht.
Ja. Gut, aber das nächste kennst du auf jeden Fall, denn es ist aus Resident Evil 4, Dr. Salvador Appears. Das müsste das Startgebiet sein. Der Chainsaw-Dude steht hier, wenn man ins Dorf kommt.
Ah, okay.
Und dann diesen Mann mit dem Sack über dem Kopf und der Kettensäge gegenübertritt.
Das ist aber so eine Szene. Ja. Ja, das ist so eine Szene, die wird ja im Spiel selbst super oft wiederholt. Es ist ja nicht nur einmal, wo der Kettensägentyp kommt, sondern der kommt ja dann
mehrfach und deswegen verwässert es diese Szene. Wenn das zum ersten Mal kommt, denkt man sich schon, oh krass, ich muss abhauen. Aber für mich gäbe es in Resident Evil 4 nochmal so die eine oder andere Szene, die nochmal ikonischer oder kultiger war als jetzt die, aber trotzdem, ja, der ist natürlich schon bekannt.
Es ist halt, ich finde halt so, das ist, diese Szene beschreibt halt, also während so die ganzen anderen Resident Evils mehr Horror sind, ist ja der Reiz von Resident Evil 4 Terror. Diese Panik, du bist ja, du kämpfst gegen dieses ganze Dorf, du rennst da in die Häuser rein und runter, springst da auf dem Dach, verbarrikadierst dich und du hast ja richtig diese Panik da. Und das ist wohl, glaube ich, dann eher stellvertretend dafür gedacht, dass war halt alles startet in diesem Dorf, in das du da am Anfang kommst und
Ja, also den Dorfbesuch das erste Mal da, bis die Kirchenglocke, glaube ich, ertönt.
Ja, genau.
Das als Ereignis finde ich irgendwie erinnerungswürdiger als ein Dude, der da mit der Kettensäge auf dich zurennt. Zumal der mich damals arg genervt hat, weil der scheinbar unverwundbar war. Man musste ja mehrfach auf den einen zielen und schießen, bis der mal in die Knie ging. Aber trotzdem ist er in Erinnerung geblieben, weil damit verbunden auch richtig krasse Sterbeanimationen waren, die man so auf dem Gamecube noch gar nicht gesehen hatte.
Der hackt dir mal den Kopf ab.
Ne? Ja, Kopf, allein teilweise schon, den halben Torso und das ist schon krass.
Allein schon der Controller, der legendäre Kettensägen-Controller.
Chainsaw-Controller, ja.
Genau, das ist ja schon, zeigt ja schon, was das für eine Marke geworden ist.
Ja. Okay, ja, auf jeden Fall ein cooler Moment. Du sagst es, Matthias, es können vielleicht noch andere Momente aus dem Spiel kommen, aber ja, Platz 46 geht, glaube ich, irgendwie in Ordnung. Dann haben wir Platz 45, ist wieder ein PC-Spiel, eins, was ich sehr schätze, und zwar aus Half-Life. We've got Hostiles. Das ist der Moment, wenn die Armee eintritt und auch hier, um Kontext zu schaffen, du bist halt in dieser Forschungseinrichtung, in dieser Richtung dieser Black Mesa und da geht halt alles drunter und drüber und es wird so ein Portal zur Alien-Welt geschaffen, wo die Aliens dann hier die ganze Forschungsstation überrennen und du kämpfst dich dann als Gordon Freeman da durch und irgendwann zur Hälfte des Spiels kommt halt die Armee, die ja von dir halt als Rettungsteam begrüßt wird, aber es stellt sich halt raus, die kommen halt nicht, um euch hier zu retten, sondern die kommen, um alles hier platt zu machen, damit der Mantel des Schweigens darüber gesetzt wird. Ja, und der Moment, in dem du realisierst, okay, das sind keine Freunde, das sind auch noch deine Feinde, dieser Moment wird hier halt.
Ich dachte jetzt gerade irgendwie, die haben jetzt wirkliche Geiseln oder sowas.
Nee.
Aber das ist
nicht
ja
Hostages,
gut.
Sondern Hostiles.
Ja, also okay, das habe ich falsch übersetzt. Ja, okay, ja, das stimmt. Das habe ich, ich habe ja Half-Life 1 nie durchgespielt, aber ich hatte voriges Jahr Black Mesa gespielt. Das ist das Fan-Remake des Spiels. Ein hervorragendes Fan-Remake, das du heute wunderbar spielen kannst. Kann ich echt nur empfehlen. Und da habe ich den Moment natürlich auch erlebt. Und das war auch schon ganz geil. Es hat auch wirklich gezeigt, das Spiel ist auch zeitlos. Das kannst du auch gut. Du musst natürlich die Mechanik anpassen. Aber es macht mega Bock immer noch.
Ich habe es vor 2 oder 3 Jahren auf der PlayStation 2 nochmal gezockt, als ich ein Video zu Ports gemacht habe, zu unerwartet guten Ports. Ey, funktioniert immer noch wunderbar. Kannst du sogar auf der PlayStation, ist ein hervorragender Port. War damals zu der Zeit, als es auf der PlayStation 2 kam, sogar technisch besser als jede PC-Version. Mittlerweile natürlich nicht mehr, ne? Aber richtig, richtig gutes Game. Also ich liebe Half-Life 1.
Kannst du auf der PS2 sogar mit Maus und Tastatur spielen?
Kann man auch.
Oh, guck mal, wie geil das ist, ne?
Gibt auch eine Dreamcast-Version,
und die man bald die so Switch
spielen kann. Die ist aber nicht offiziell.
Kannst ja dann aber bald auf der Switch 2 mit den patentierten Mausding spielen.
Da hast du sie mir sold hier. Okay, dann geht's weiter zu Platz 44. Encountering Alessa Amidala. Ihr wüsstet wahrscheinlich nicht mal, aus welchem Spiel das ist. Ne?
4.
Bloodborne. Und zwar...
Ich war so sicher.
An bestimmten Stellen im Spiel in Bloodborne, da gibt es so eine Portale, wo du so aufgegriffen wirst und du weißt nicht, und wirst wegteleportiert. Ja. Du weißt gar nicht, was das soll. Und irgendwann im Spiel später, wenn du Rom killst oder auch wenn du 40 Einsicht hast, dann kannst du sehen, dass das diese Amygdalas sind, diese riesigen kosmischen Kreaturen, die überall in Yharnam rumhängen, die ganze Zeit ja eigentlich schon, die dich einfach aufheben und aufessen und dadurch wirst du teleportiert. Die sind halt die ganze Zeit schon da, du kannst sie nur nicht sehen. Ah. Das ist halt nicht nur Vampire und Werwölfe sind, sondern das ist auch kosmischer Horror hier in Bloodborne ist. Wenn man das realisiert, dass diese Teile halt die ganze Zeit schon da sind, man sie aber nie sehen konnte, das ist schon so ein bisschen cool, ist in meiner Meinung nach aber hier deutlich zu hoch gerankt. Also,
ja, vor allem, kann man den in so normalen Bloodborne-Run sehen? Ist es so ein Moment, den du unverpassbar
bist? Wenn du Romge killst, den Spider-Boss, wo du in den Mond springst sozusagen, danach kannst du die sehen. Ja, ja. Da springst du doch irgendwo so ins Wasser runter und kämpfst du in so einer Wasser-Mond-Landschaft gegen dieses spinnenartige Ding. Mhm. Und danach kannst du die, glaube ich, sehen. War jetzt für mich aber auch nicht so erinnerungswürdig. Man muss auch sagen, Bloodborne ist halt auch sehr kryptisch. Wenn du auf sowas achtest und auf sowas stehst, dann ist bestimmt so, wow! Und ich denke so, ja, cool, Monster.
Ich habe einen Take. Ich habe das Gefühl, IGN hat einfach immer die besten Spiele genommen und dann daraus vielleicht so einen Moment, der erinnerungswürdig ist. Aber manchmal sind so Spiele, die haben 10 erinnerungswürdige Momente und manche Spiele haben vielleicht keinen ober einen, der so, ja, wow, ne, was ich meine?
Was wäre denn dein Moment aus Bloodborne gewesen?
Also ich hätte jetzt keinen, wo ich sage, boah, der, an den erinnere ich mich immer. Vielleicht so, wo du das erste Mal in diese Stadt kommst, wo dann plötzlich jemand mit dir aus der Ferne redet und der dich mit so einem Gatling-Gun anschießt. So, das, okay, daran erinnere ich mich zum Beispiel, weil das irgendwie so ungewohnt war für diese Souls-Spiele.
Ich kann mich immer an Father Gascoigne erinnern.
Ja,
weil gut. Das war so der erste Skills-Check des Spiels, wo wirklich nochmal, ne, weil da hast du einen auf die Fresse gekriegt, wenn du nicht weißt, was du tust. Ja. Und ich kann mich auch tatsächlich immer an Rom erinnern. Das ist halt dieser Boss, wo du vom Castle ins Wasser springst während des Monds, wo du dann einfach in so einer Wasserlandschaft landest und gegen diesen Spinnenboss. Einfach nur, weil ich das so unfassbar geil
fand. Ich kann noch den Endboss von dem DLC, der hat mich hart drangenommen. Ding. Weiß nicht mehr, wie er hieß. Koss.
Ah, okay. Habe ich aber nicht gespielt, den DLC, muss ich sagen. Andi?
Ich habe Bloodborne hier noch nie gespielt. Okay. Muss ich noch. Irgendwann.
Oder okay, nicht. Dann wieder ein schönes Yandel-Game hier. Und zwar aus Final Fantasy VI, The Opera Scene. Die legendäre Opernszene aus Final Fantasy
VI. Nie gespielt, kenne ich trotzdem die Szene.
Okay. Eigentlich im Kontext des Spiels auch gar nicht so groß, storytechnisch. Es ist eher so ein... Es geht darum, sich ein Luftschiff zu besorgen, wenn mich nicht alles täuscht. Und um dieses Luftschiff zu besorgen, tauschst du eine deiner Gruppenmitgliederin, die gute Celeste, mit einer Opernsängerin, weil die Opernsängerin soll entführt werden von einem Typen, der ein Luftschiff hat. Und dann wollt ihr halt ihm in eine Falle stellen. Und dann müsst ihr halt auf einmal die Oper erstmal nachspielen als Celeste, um halt die Falle zu triggern. Und diese Szene selbst, diese Opernszene ist halt so unfassbar krass gemacht. Zum einen wählst du halt die Songtexte live on the fly aus, um die Oper voranzutreiben. Aber auch gleichzeitig ist die Musik so unfassbar schön. Und was krasse ist, du hast halt das Gefühl, das Spiel singt. Also es gibt einen Ton, also einen Gesang in diesem Spiel, der einfach nicht da ist. Aber das Spiel durch die Melodie das so ausdrückt, mit dem Text, der da steht, das ist einfach so krass gemacht. Man darf nicht vergessen, das ist ein 16-Bit-Spiel 1994 oder so. Heute lacht man da vielleicht drüber. Ich fand das mega krass damals, ne? Und ja, Final Fantasy ist ja auch bekannt für so eine A10. Ich meine, guckt euch Final Fantasy 7 Rebirth an. Da gibt es auch diese Opernszene. Die wirkt dagegen total albern und lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die fand ich aber damals in Final Fantasy 6 mega geil.
Für mich war das immer so ein SNES Showcase. Einfach mal, guck mal, was das Super Nintendo noch kann. Und etwas, was ihr vielleicht bis dato noch gar nicht in einem Spiel gesehen habt und vielleicht auch gar nicht erwartet hättet. Und aus diesem Grund ist die mir so im Kopf geblieben, die Szene.
Ja. Und einfach ein Ohrwurm, finde ich. Das Lied, mega. Ich habe sofort im Kopf. Matthias, ja?
Ja? Ich hab's nie gespielt, aber ich kenne die Szene.
Ah, okay. Gut, dann machen wir weiter mit Platz 42. Das hast du auf jeden Fall gespielt. Fallout 3. An welche Szene denkst du bei Fallout 3?
Wenn du die Vault-Tec öffnest Nuke? Und in die Welt gehst?
Oder das Nuken?
Andi hat recht.
Ach, Nuke natürlich.
Megaton.
Na klar, mein Gott.
Ne? Deine erste große Entscheidung quasi. Ist es die erste große Entscheidung? Auf jeden Fall hast du nachher die Möglichkeit.
Ich find schon, oder?
Ich habe sie zum Beispiel viel, viel später entschieden quasi. Also ich habe Megaton die ganze Zeit besucht. Das ist so,
Das ist eine der ersten Städte
und da lernst du auch die ersten Leute kennen und das ist so eine kleine Gemeinschaft und so. Und dann kommst du aber in Kontakt zu einem Typen, der relativ aus einer gewissen Distanz auf diese Stadt schaut und von dir, um weiterzukommen, musst du eine Entscheidung treffen. Bombst du diese Stadt, die du gerade quasi so kennengelernt hast, komplett weg und machst sie den Erdboden gleich
oder machst es nicht. Und ich muss sagen, ich habe mich natürlich dagegen entschieden und es nicht weggebombt. Was für ein Monster bin ich denn? Aber ich kenne natürlich diese Szene, wenn du dann mit ihm gemeinsam auf diese Stadt schaust und da wirklich dieser Atompilz zu sehen ist und dieses grelle Licht und diese Druckwelle und so. Das ist schon krass und vor allen Dingen für alle diejenigen, die sich dafür entschieden haben, was für Monster seid ihr eigentlich?
Aber wie geht, auch einfach so legendär, muss man schon sagen. Also natürlich. Das ist so eine legendäre Szene, die gehört hier auf jeden Fall mit auch in die Liste. Stimmt.
Habt ihr gebombt? Gibt's so?
Ich habe gebombt.
Ich habe nicht gebombt.
Aber auch einfach nur, um zu schauen, wie das aussieht.
Um zu schauen, wie es aussieht.
Und dann wieder Quickload. Ja.
Okay, Platz 41. Da bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, ob wir das alle gespielt haben. Aus Legend of Zelda Majora's Mask, Going Inside the Moon. Also das Ende
Ich hab's ja nicht durchgespielt. Also
ich auch raus. Nicht. Das glaube ich, das kennen wir alle gar nicht. Nee,
ich hab's auch nicht durchgespielt. Ich wusste gar nicht, dass das passiert.
Okay. Also ich kenne die Szene, aber ich hab's nicht erlebt. Nicht persönlich. Ja.
Ist aber ein gutes Spiel. Ich hab immer noch diesen Fail.
Ich würde es auch nochmal gerne irgendwie.
Ich
würde es auch nochmal gerne so komplett nachholen wollen.
Ohne Mist, der spielt den PC-Port. Alleine durch die native Kamerasteuerung auf dem rechten Stick ist das ein absoluter Gamechanger bei dir.
Ja, was los? Spielen doch selber. Spiel doch selber mal durch hier. Du erzählst wir sollen den spielen. Du hast doch selber Nachholbedarf.
Ja, wenn ihr das Spiel spielen wollt. Ich will es ja nicht mehr spielen. Ja.
Also, ich möchte aber einfach, dass Nintendo mir auch einfach jetzt mal eine ordentliche Möglichkeit zur Verfügung stellt. Ne? Was soll denn das?
Ja.
So ein legendäres, ikonisches Spiel.
Inzwischen kannst du es ja auf das spielen.
Ja, aber dann hast du auch nur die N64-Version.
Oder den nativen Port. Geht auch.
Ach so.
Aber Andi, jetzt du machst dich schon wieder
dubiose Dinge. Ja, ja. Okay, und dann auch noch was auf Platz 40, was, glaube ich, jeder kennt. Finding the Warp Whistle aus Super Mario Brothers 3.
Ja, okay, das ist, dieses finde ich immer noch witzig. Ich habe, also das ist so ein, da habe ich eine gewisse Verbindung zu, weil meine Frau spielt nicht viele Videospiele, aber eins kann sie wirklich jeden Zentimeter, und das ist halt Super Mario Bros. 3, da zieht die mich auch komplett ab. Und wir hatten damals, wo wir uns kennengelernt haben, richtige, ich will nicht sagen Streitgespräche, aber ich habe schon diskutieren müssen, weil ich gesagt habe, das ist doch nicht das Spiel durchspielen. Das ist so, du findest das, dann springst du mehrere Welten nach vorne. Das ist doch langweilig, so. Aber es ist da und es ist auch witzig, so, wenn man das mal herausfindet. Aber ich denke mir oft, nee, das ist, man muss schon jeden Level mitnehmen.
Aber ja, natürlich, aber trotzdem ist, ich fand es schon sehr belohnend, das zu finden, weil es einfach so ein unfassbares Geheimnis ist, um auch da Kontext zu schaffen. Es gibt, glaube ich, insgesamt 3 Warp Whistles, also Flöten, die sind sehr gut versteckt, auch, ich soll fast schon sagen, außerhalb der Levels, die dich sogar zu so einem Warp-Raum bringen, wo du mehrere Levels überspringen kannst. Ne? Den einzigen, glaube ich, den ich wirklich gefunden habe, ist der zweite, wo du einfach übers Level springst, oben rauf oder so, ähnlich wie bei Super Mario 1.
Ja.
Es gibt aber noch einen, wo du dich irgendwo hinhocken musst, 5 Sekunden oder so, ne? Dann wirst du wegteleportiert und ich weiß gar nicht, wo die dritte Warp-Whistle ist, hinter der Map oder so. Es ist wirklich schon nichts, was man jetzt mal so schnell einfach so zufällig rausfindet, aber es wusste trotzdem irgendwie gefühlt jeder, ne? Ja, Andi, was sagst du dazu?
Ich kenn's tatsächlich nicht, aber ich habe mit der originalen Mario-Trilogie auch gar nicht so viele Kontaktpunkte. Ich habe es ja auf dem NES verpasst. Da war ich noch gar nicht hier, als das erschien. Und ich habe die 3 Spiele im Rahmen der Mario All-Stars Collection damals auf dem Super Nintendo immer wieder gespielt. Aber es waren nicht meine Lieblingsspiele damals. Und deshalb, ich habe die auch noch nie durchgespielt, die 3. Also.
Wäre das nicht immer ein Videoprojekt, die 3 originalen
Marios? Wollte ich gerade vorschlagen, weil das ist so...
Aufstieg und Aufstieg von Super Mario. Aufstieg und Fall, ich meine, Aufstieg und Fall kannst du es auch nennen, weil er fällt ja beim Springen auch wieder runter. Genau. Das ist ja so ein bisschen übertragenen Sinn gemeint.
Es ist irgendwie, vielleicht mache ich es für meinen eigenen Stream, weil ich es einfach cool finde, die kannst du wirklich in einem Rutsch durchspielen und du bist irgendwann mal so in einem Tunnel, dass du einfach jedes Level relativ gut spielst. Super Mario Bros. 3 hat auch, finde ich, gerade im 2D-Bereich, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen so ein Streitthema unter Fans, aber ich finde, ich kann mich manchmal nicht entscheiden, ob ich den 3. oder World besser finde. Ich mag beide sehr, sehr gerne und manchmal, an manchen Tagen World, an manchen Tagen den 3., weil die beide sehr, sehr, sehr gut gewesen sind. Und dabei muss man bedenken, das eine ist ein NES-Spiel, ne? Das ist immer total
krass. Ja. Das stimmt. Oh, es waren auf jeden Fall geile Games. Also, ich habe auch den 3. erst nachgeholt über die All-Stars Collections, muss man auch ganz ehrlich sagen. dementsprechend habe ich mehr Nostalgie für World. Das wird bei mir wahrscheinlich immer World bleiben, aber ey, das andere ist auch schon ziemlich, ziemlich
ich hab, nice. Weil wir gerade jetzt so, was gerade gut zum Thema passt, mein Sohn hat sich die Nintendo Championship, glaube ich, heißt das doch, ne? Gekauft. Ja. Und das ist ja mal mega witzig. Also du musst ja zum Beispiel, so schnell es geht, musst du den ersten Pilz von Mario Bros. 1 sammeln, ne? So, und dann haben wir es so gemacht, dass halt die Challenge, der eine hat den Rekord gehabt, dann musste das der andere wieder überbieten und das ist, dann fängst du richtig an, du kannst nicht mehr aufhören, weil du denkst so, das muss doch irgendwie noch schneller gehen, das macht richtig Bock. Oder wenn du in diesen Röhren reinfällst, wo du diese ersten Münzen sammelst, die so schnell wie möglich einsammeln. Das, wenn du alle Münzen eingesammelt hast, hast du dann wie 9 Sekunden hast du Rang A und denkst dir, nee, ich will Rang S, komm, ich will jetzt Rang S und es muss schneller gehen. Und das macht schon Spaß irgendwie. Keine
Ahnung. Im Grunde ist das eine Art WarioWare Collection von alten NES Nintendo Spielen. Das ist so ähnlich wie NES Remix damals.
Ja, genau. Und ich freue mich jetzt auch, dass im GBA Switch Store Wario Land 4 reingekommen ist. Boah, den habe ich noch nie gespielt. Den GBA-Teil habe ich irgendwo hier, habe ich nie weit gespielt.
Eins der besten Spiele.
Da habe ich Bock drauf.
Der vierte Teil.
Ja, wir sind am Ende angelangt, oder? Ne? Das Bracket ist jetzt erstmal vorüber. Wir haben jetzt auch ein bisschen Überlänge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben auch schon noch diverse Male den Hinweis gegeben, auf Patreon zu kommen und zu supporten. Das habt ihr in den letzten Wochen zahlreich gemacht. Das freut uns sehr. Danke, danke für den Support. Aber auch natürlich sehr gerne bewertet uns bei Spotify, iTunes und wo auch immer ihr gerade unseren Podcast hört. Oder wo ihr auch natürlich auch ein bisschen Bewegtbildmaterial findet, auf unserem YouTube-Channel. Da gibt es die ganze Folge mit Kamera. Es gibt auch Shorts, die wir rauspicken. Also da sind wir auch nochmal am Start. Vielen Dank, wenn ihr da mitmacht. Und von unserer Seite sagen wir jetzt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Adios.
Tschüss.